Hi, ich bin Labamba.
Hi, ich bin Quasseltonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schokotrasch.
Welcome back.
Ist das die letzte Folge vor der Sommerpause?
Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause, Antonia.
Leute, merkt es euch, wir sind jetzt erstmal weg. Im August sehen wir, wir hören uns wieder in alter Frische.
Ja.
Und ich habe aber noch was zu erzählen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt wieder. Ich habe es dir zwar schon so ein bisschen erzählt, aber ich wollte jetzt unbedingt auch nochmal in der Folge erzählen.
Ja, tu's.
Ich war ja wieder auf einem Harry Potter Quiz-Duell.
Natürlich.
Und das war wieder sehr cool. Ich war mit einer Freundin da, die gar keine Ahnung von Harry Potter hatte. Also sie hat vor 100 Jahren mal angefangen, die Bücher zu lesen, aber das hat jetzt nicht so gezählt. Wir hatten trotzdem einen sehr schönen Abend. Wir sind Zweiter geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und witzigerweise wurde ich angesprochen. Da waren nämlich zwei nette Mädels, gegen die haben wir auch irgendwann gespielt. Und dann wurde ich anscheinend an der Stimme erkannt, weil irgendwann fragte die eine so, wie heißt ihr nochmal? Und wir haben eigentlich unseren Namen gar nicht gesagt, aber wir sagen sie mal. Dann meinte ich so, ich bin Antonia. Und dann fragt sie so, bist du Antonia von den Schokofröschen? Und ich so, was? Und dann, ich dachte mir so, okay, für wen ist es gerade der größere Fangirl-Moment? Weil ich meine, ich wurde noch nie erkannt und jetzt ist es einfach passiert. Ich wurde einfach erkannt, weil sie meinte so, ja, sie war, also sie hat schon immer gehofft, dass sie mich auf dem Quiz trifft, weil ich hätte es ja mal erzählt im Podcast und sie war schon mal auf einem Quiz, wo sie einen Sticker von uns mitgenommen hat.
Ah.
Und ich lege die da ja oft aus, also da jetzt nicht, aber bei dem anderen. Und da meinte sie so, da warst du dann bestimmt auch, aber ne, da kam man halt nicht so ins Gespräch und bei diesen Quizduellen spielt man ja immer gegen andere Teams und da kommt man halt auch so ein bisschen ins Gespräch. Ja, das war richtig witzig. Es waren ganz, ganz liebe Mädels. Und die eine hatte sogar dieses Schokofrösche 07-Trikot.
Ja, das ist ja auch das beste Trikot.
Ja, richtig cool. Ja, es war richtig witzig. Ganz, ganz liebe Mädels. Liebe Grüße nochmal. Es war richtig cool, dass wir da ein bisschen quatschen konnten.
Ist ja wirklich lustig, weil wir öfter mal gesagt bekommen, dass in den Kommentaren oder so, dass man uns an der Stimme erkennt hätte oder irgendwie, ne?
Ja.
Und ich glaube, in den allermeisten Momenten ist es nicht das, dass wir erkannt werden. Weil die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering eigentlich. Aber in dem Fall, also bei solchen Events, könnte es natürlich vorkommen. Klar.
Ja.
Und dann ist natürlich auch noch cool, wenn man dann so angesprochen wird.
Ja, das war wirklich witzig, weil ich es ja auch immer sage, ich meine, das sagen wir ja beide, dass wenn wir wirklich mal irgendwo erkannt werden, sprecht uns auf jeden Fall an, das ist ja voll witzig, auch für uns ist das ja cool. Ja, aber das war witzig, weil die beiden sind jetzt Dritter geworden und dann meinten die noch so, ja, wir hatten ja aber eine gute Vorbereitung und so und das war ganz witzig.
Und wohl die Beste, habe ich gehört.
Ja, und der Moderator hatte das dann irgendwie auch mitbekommen, dass ich einen Podcast habe und dann hat er das dann auch nochmal als die Platzierung verkündet wurde, auch nochmal gedroppt. Und dann musste ich ja nochmal allen alle erzählen in der Runde, ja, ich habe übrigens einen Podcast. Das war mir dann ein bisschen unangenehm schon wieder. Aber ja, das war auf jeden Fall ein
Spotlight
sehr lustiger
Abend. Is on you.
Ja, aber wirklich.
Ist lustig, weil ganz am Anfang, als wir gestartet haben mit dem Podcast, war es ja schon immer so, dass wir so ein bisschen versucht haben, so Relevanz zu gewinnen, indem wir Sticker auslegen und das vielleicht doch irgendwo droppen oder irgendwer sagt nochmal irgendwas. Und jetzt denkt man sich so, nachdem wir ja irgendwie auch viel mehr erreicht haben mit dem Podcast, als wir jemals gedacht haben, denkt man sich so, ja nee, ist keep mal jetzt cool. Nee, ist jetzt gar nicht so wichtig gerade. Und
ja,
früher war
stimmt.
So, ja, aber kannst du noch mal hier und frag doch noch mal. Und meinst du, die können das noch mal sagen? So auf dem ersten Harry Potter Quiz, wo wir dann da zusammen waren damals, war es ja auch noch so, da waren wir auch noch so ultra nervös dann.
Ja, ja, da hat doch Marius dann noch für uns beim Moderator das gedroppt
damit
er das verkündet und so. Ja, das würde ich niemals mehr noch so machen.
Und das würde ich auf keinen Fall mehr irgendwo machen, außer es wäre jetzt, also wenn das Event jetzt irgendwie krass stimmen würde und man dadurch irgendwie tatsächlich, also das müsste dann nicht nur wegen Reichweite sein, sondern es müsste einen anderen Grund haben, warum man das jetzt droppt. Also zum Beispiel in der Firma, wo ich dann angefangen habe, hatte ich das dann so als Fun Fact gesagt und so.
Ja, ja, gut. Das
weil das auch so ein Startup ist und dann passt es da halt irgendwie so cool in den Vibe rein und dann sagt man das und dann hören das auch ein paar Leute sich an und ne, ist dann so, wow, und wie machst du das und das ist toll und ich kenne Harry Potter nicht, kann ich es trotzdem hören. Ne, solche Konversationen hast du dann, aber das ist halt auch nicht aufgrund von Reichweite, dass man sagt, so, wir wollen jetzt nochmal ein bisschen bekannt werden, sondern einfach, weil es ein cooles Hobby ist, weil es da irgendwie in die Situation reingepasst hat. Aber so für Reichweite oder so würde ich das nie wieder droppen. Droppen.
Also es haben natürlich auch, es sind bei den Quizzen aber halt oft so, dass dann halt Leute immer fragen, boah krass, du kennst dich gut aus, wie kommt's oder hast du dich vorbereitet oder so? Dann erzähle ich das schon, weil das wäre ja auch gekünstelt, irgendwie zu sagen.
Nee.
Also es ist Zufall, dass ich das wusste.
Ja, genau.
Und dann habe ich das erzählt, also gerade bei diesen Quizduellen, wo man ja wirklich auch immer gegen zwei andere spielt und so, da habe ich das schon öfter mal auch erzählt.
Ja.
Aber wie gesagt, jetzt nicht aus dem Sinne heraus, so von wegen, ich mache jetzt hier gerade Werbung für aus eigener Sache oder so.
Ja, genau. Und
diese Sticker lege ich halt manchmal noch bei so Quizzen, lege ich die halt noch aus. Vor allem bei dem einen Anbieter, wo ich halt weiß, die haben dann auch immer so einen Tisch mit verschiedenen Flyern und verschiedenen Stickern und so. Da lege ich dann meine manchmal noch dazu, aber halt ohne irgendwas zu sagen.
Ja, genau.
Und
ja,
die meisten sind auch immer weg am Ende des Tages.
Ja, weil es ja vielleicht doch Leute gibt, die uns schon hören und sich dann freuen. Ich meine, das ist natürlich auch cool.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall wild.
Auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Es ist mir das erste Mal passiert nach 5 Jahren. Ich finde das ganz grandios. Und ich meine, es ist natürlich auch schwierig, uns zu erkennen, weil man muss irgendwie ja ins Gespräch mit uns kommen. Und dann die Kombination halt mit meinem Namen, das war es, glaube ich, dann so ein bisschen war ausschlaggebend.
Ja, und ich glaube, so im Alltag ist es halt super schwer.
Ja,
selbst wenn
ihr
irgendwie hinter uns an der Kasse stehen würdet und ihr jetzt den Verdacht hättet aufgrund der Stimme und ne, dann kann man ja kurz drauf schließen, braune, blonde Haare, groß, klein, wie auch immer, könnte man das ja überlegen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht sind, ist ja deutlich höher. Und dann jemand Fremdes anzusprechen, so, bist du übrigens Amber von den Schokofrosch?
Außer du hast halt den Merch an.
Ja gut, das passiert oft, ich trage den
oft. Ja, und ich ja nicht. Ich hatte nämlich auch witzigerweise, also doch bei so Quizzen versuche ich sogar manchmal auch unser Merch anzuziehen, aber diesmal hatte ich auch kein Merch an. Und dann wäre es vielleicht noch mal ein bisschen obviously gewesen. Aber ich habe ja zum Beispiel den Merch von der einen auch gar nicht gesehen, weil es ja immer nur hinten drauf ist. Unser Merch ist ja recht schlicht.
Ja, stimmt.
Es war halt hinten drauf und sie saß halt und ich habe es halt nicht gesehen und nicht drauf geachtet und auch nicht geschnallt. Erst als sie sich dann so umgedreht hat, extra, um es mir zu zeigen. Ja, also, genau. Wild. Apropos Merch, schaut in unserem Merch-Shop vorbei, da findet ihr coolen Merch. Lohnt sich auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall schon eine coole Story hier für den Eingang. Und aber sonst ist hier nach wie vor ja einfach Sommerstimmung. Wir holen jetzt heute mal die Folge nach, die wir ja letztens verschoben haben.
Genau.
Da habt ihr ja dieses super Sommer-Special von uns bekommen, was wir uns mal kurz spontan überlegt haben. Und heute holen wir das nach, was wir ja schon gemacht haben wollten.
Genau.
Und es ist nicht sehr überraschend, dass wir das jetzt machen, weil es ist an der Zeit, Antonia. Es
Richtig.
Ist an der Zeit, die Filme zu beenden. Es ist heute
so ist es. Wir
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2.
Genau, FF ist mal wieder dran.
Starten wir jetzt mit dem letzten Film.
Ja, bist du ein bisschen traurig, dass wir die Reihe beenden?
Ja, ich sag ganz am Ende was dazu.
Okay.
Und ja, irgendwie schon, weil danach für uns ja nichts Offizielles mehr kommt. Also bestimmt für einige von euch ist da noch Fantastische Tierwesen 1, 2, 3 oder wie viele es da gibt, 3, ne? Also es catcht mich jetzt gar nicht. Ich würde jetzt niemals mir überlegen, so, ach, jetzt habe ich alle Harry Potter Filme durchgeguckt, jetzt gucke ich Fantastische Tierwesen. Also das ist gar nicht, auf die Idee bin ich wirklich gar nicht gekommen, bin ich ehrlich. Ich werde dann einfach wieder von vorne starten, so wie jedes Mal. Oder einfach den dritten gucken als Snack.
Wir können ja auch noch bis Dezember warten, weil dann können wir auf jeden Fall die neue Serie besprechen.
Ja, das ist ja auf jeden Fall der Plan. Leute, geht ihr da mit? Schreibt es in die Kommis.
Auf jeden Fall, hoffe ich doch.
Ja.
Na gut, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Film.
Der Film, der letzte Film startet mit dem Diebstahl des Elderstabs von Voldemort aus Dumbledores Grab. Und man sieht auch, wie Voldemort ihn direkt mal ausprobiert mit so einem Lichtstrahl in den Himmel, ist ja klar.
Ja, den gab es ja beim Ende des anderen auch schon, wo ich mir so denke, was wollte er machen damit? Warum hat er so einen Blitz? Ich weiß auch nicht.
Ja, er wollte es ausprobieren, der wollte mal gucken, was passiert. Und aus diesem Blitz heraus entsteht dann das Warner Brothers Zeichen und im Hintergrund ist so leise Musik mit so einem leichten Summen im Hintergrund, wo ich mich gefragt habe, ist das neu? Das ist so also mit Gesang quasi, die Harry Potter Musik da gespielt wird. Und dann sehen wir ja auch schon Hogwarts umgeben von Dementoren.
Ja, ich meine, man hat direkt so eine Ahnung, was für eine Stimmung in diesem Film herrscht. Ja. Natürlich durch das Logo, was sehr düster und auch neblig ist. Die Musik, die so ein bisschen drückend ist und jetzt halt auch mit den Dementoren. Ja, und dann sehen wir Snape, der in so einem Bogen steht und auf das Gelände schaut. Und die Schüler laufen da so lang wie beim Militär, so in Reihe und Glied. Ich finde das ganz, ja, genau. Also es ist wirklich wie beim Militär. Ich finde es ganz, ganz beklemmend irgendwie. Und das soll natürlich auch so sein.
Ja, ja, genau.
Ja, und dann sind wir aber wieder bei Harry. Harry war ja zuletzt in Shell Cottage. Dobby ist gestorben und wir sehen auch Dobbys Grab. Und diese ominöse Scherbe in Harrys Hand, die nie erklärt wurde und auch nicht wird. Und Harry hat aber Augenkontakt mit einem alten Mann durch diese Scherbe. Und ich glaube, alle Filmgucker sind so, okay, what is happening now? Wir wissen ja zum Glück, was passiert. Genau, aber Harry wundert sich eigentlich auch nicht richtig. Er packt die Scherbe dann auch einfach wieder ein. Und dann sehen wir Luna. Ich finde, die macht eine sehr merkwürdige Bemerkung über dieses Muschelwindspiel.
Ja.
Wo ich mir so denke, haben wir das jetzt gebraucht? Ich weiß es auch nicht. Hätte man nicht in dieser Zeit lieber mal diese Scherbe erklären können in einem Nebensatz? Ich weiß es ja auch nicht.
Irgendwie nicht. Überall im Shell Cottage liegen so Muscheln herum. Als ob man noch mal kurz betonen muss, warum das Shell Cottage heißt. Ne? Also die sind auch so in die Wand eingearbeitet, ne? So in den, den Betongips oder was auch immer das ist. Sandgestein. Harry verliert ja dann noch eigentlich keine Zeit und will sofort mit Griphook sprechen. Dann habe ich mich noch gefragt, ob es ein Kompliment ist, wenn man als absonderlicher Zauberer bezeichnet wird. Denn so bezeichnet Griphook Harry. Da dachte ich mir so, das ist ja irgendwie nicht so nett.
Ja, aber andererseits, Harry sagt auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie er sagt irgendwie, er will mit dem Kobold sprechen oder so. Also auch Harry ist da ein bisschen abwertend, finde ich.
Ja. Ja, aber er hat auch gerade Dobby verloren, dass der jetzt hier nicht politisch korrekt trotzdem, die ganze Zeit ist, ist auch okay.
Ja, aber also ich meine, gegenüber Griphook ist er ja eigentlich schon sehr respektvoll.
Ja.
Und ich meine, so ist es ja aber auch im Buch, also das ist ja auch Harry. Ich habe mich noch gefragt, wo ist eigentlich Dean? Der sitzt gar nicht mit den anderen am Tisch.
Nee, den sieht man nicht. Der ist noch im Zimmer.
Schlafen oder so.
Ja,
okay,
genau. Der macht noch Pause.
Okay, ja.
Naja, und Harry fasst dann ja den Plan, nach Gringotts zu gehen, gemeinsam mit Griphook.
Das Trio spricht aber natürlich auch mit Ollivander. Harry will allerdings erstmal nur die Zauberstäbe identifizieren lassen, die sie aus dem Haus der Malfoys mitgenommen haben. Und dann sprechen sie ja auch über die Heiligtümer. In meinem Buch gibt es ja noch dieses Dilemma mit den Heiligtümern versus Horcrux. Also weil Harry noch lange überlegt, mit wem spricht er jetzt zuerst und was ist sein Fokus und so. Das ist hier gar nicht so relevant.
Nee, gar nicht eigentlich.
Ja, genau, weil Harry auch weniger für sich das in Erfahrung bringt, sondern das klingt hier bei dem Gespräch eher so, als hätte er Sorge vor der Gefahr, die vom Elderstab ausgeht.
Ja.
So
ja,
von wegen, was ist, wenn Voldemort diesen Zauberstab hat. Aber das ist ja eigentlich im Buch, ist es ein ganz anderer Fokus. Das finde ich irgendwie spannend, dass sie das, weil ich meine, das Buch heißt Die Heiligtümer des Todes, die müssten eigentlich viel mehr im Fokus sein. Und ich finde, hier im Film sind die eher so ein Sidequest.
Ja, wahrscheinlich. Ja, eigentlich schon. Es ist ja, mir ist auch aufgefallen, ich weiß gar nicht, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, diese Stimme von Ollivander erinnert mich ja so krass an die Stimme von Lemony Snicket's Rätselhafte Ereignisse. Mhm. Da spielt Jim Carrey nämlich Graf Olaf und das ist die gleiche Stimme und das ist aber nicht die gleiche Stimme wie aus dem ersten Teil von Ollivander, der hat der Synchronsprecher gewechselt. Aber ich kann das nicht trennen. Weil diese Stimme ist so einprägsam. Oder es ist der Erzähler von Rätselhafter Ereignisse. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall es ist auf jeden Fall aus dem Film.
Du verbindest es sehr damit, ne?
Den haben wir in der Schule geguckt, damals im Deutschunterricht. Auch vor den Ferien wahrscheinlich, ne? Und es ist einfach so, weil das auch so ein krass düsterer Film ist, ne? Da ist ganz, ja nichts ganz krass, lustig. Ja. Das ist ein ganz merkwürdiger Film.
Ja, das ist so ein trockener Humor. So ein schwarzer Humor.
Ja, und aber weiß ich jetzt nicht. Ich hatte mich gar
das ist
nicht
schon auch
abgeholt.
Beklemmt.
Ja. Total, ne? Also kein Wohlfühlfilm, ehrlich gesagt, aber total interessant. Das ist so eine komische, so eine merkwürdige Faszination für diesen Film.
Ich finde die Filme total gut, auch ich finde die auch sehr gut gemacht und die Bücher sind auch gut.
Ja.
Aber ja, es ist, wie du sagst, es ist kein Film, den man sich anguckt, weil man einen netten Abend haben will, sondern das ist schon.
Aber deshalb finde ich, passt das eigentlich so von der Stimme her also für mich zumindest, das ist ja jetzt eine sehr persönliche Sache, eigentlich total gut, weil Ollivander ja jetzt auch verfolgt wurde von Voldemort und das ja auch sehr traumatisch für Ollivander ist, der ja eigentlich ein guter Typ ist, ne? Also ein Ollivander ist ja erstmal.
Ja, und der ist ja aber trotzdem auch ein bisschen strange, muss man ja auch dazu sagen.
Ja, und das passt ja dann auch wieder zu.
Genau.
Ne? Also für mich ist diese Verknüpfung, die passt für mich gut. Wollte ich euch nur mal mitteilen lassen.
Das
ne?
stimmt.
Also ne? könnt ihr jetzt mal gucken, was er damit anfängt mit der Situation hier.
Hermine verwandelt sich dann ja auch schon in Bellatrix.
Ja.
Und das Spiel, darüber haben wir aber auch schon oft gesprochen,
Hannah
Burnham Carter, ist wirklich unglaublich gut.
Ja.
Man sieht einfach sofort, dass Bellatrix nicht Bellatrix ist.
Ja. Diese ganze Körperhaltung.
Ja, und auch so die Art und also wie sie geht und einfach alles. Es ist, man sieht einfach Hermine.
Ich du weiß siehst nicht, die Unsicherheit
genau.
und, diese, und die Abscheu, die Hermine für die Person, in die sie sich verwandelt hat, fühlt.
Total.
Und das siehst du ihr so an. Die kann das überhaupt nicht überspielen. Also Helena Bonham Carter spielt, dass sie nicht überspielen kann.
Ja, ich finde das so gut.
Wie unwohl sie sich fühlt. Und das ist wirklich auch so, wie sie läuft. Ja, also dieses Umknicken mit dem Schuh und so stark sich und auch so wie sie, und ich finde, das ist so wahnsinnig gut gemacht, wie sie, Bellatrix hebt ja immer so ganz arrogant und aus purer Selbstsicherheit so den Kopf so und guckt
ja,
sie von
Kinn,
oben
ne?
auf dich ab.
Ja, genau.
Und das versucht Hermine, also Helena Bonham Carter als Hermine in der Gestalt von Bellatrix nachzuahmen, aber macht das so gut, dass man sich denkt, so was macht die da eigentlich?
Ja, weil man sieht gar nicht Bellatrix da, sondern man
gar
sieht
nicht.
Hermine. Das ist so krass.
Und das ist so gut
genial.
Gemacht. Das ist wirklich,
genial.
Weiß ich nicht. Also dafür, also eigentlich für dafür hätte die mal auch einen Oscar verdient gehabt.
Ja.
Für die schauspielerische Leistung, weil das ist schon krass. Ich würde gerne wissen, wie viele Takes das gekostet hat.
Mhm.
Oder ob sie einfach sich, ich meine, jetzt spielt sie die Rolle ja auch schon eine Weile, ne, seit dem 5. Ob man dann irgendwann so in dieser Rolle drin ist, dass man sich da so krass reinfuchsen kann innerhalb kürzester Zeit, dass man diese Person dann wird.
Ja, ich glaube, die haben das so gemacht, dass Emma Watson das gespielt hat. Also sie hat das so vorgemacht und Helen Bonham Carter hat das einfach nur nachgemacht.
Ja, aber das ist ja richtig clever
dann
eigentlich.
Ja, das ist total. Aber es ist ja auch so ähnlich wie bei der Szene mit Harry, als er sich in die 7 Potters da verwandelt, ne?
Ja.
Also die anderen verwandeln sich in die Potters, aber du weißt, was ich meine. Daniel Radcliffe musste das auch alles nachmachen und da haben die das ja auch mit jedem einmal gespielt und er hat alle einmal quasi kopiert.
Ja, das
aber das
cool.
musst du auch erstmal können. Also
klar.
Kann ja auch nicht jeder so und so überzeugend auch.
Nee, genau.
Ja.
Mit dieser Ernsthaftigkeit, dass es nicht albern wird, weil diese Situation ist ja auch so, dass die nicht albern werden darf, weil dann gehen die da in die Bank rein und Griphook zum Beispiel, genau, sie sind erst noch in der Nackthorngasse und
Griphook
tadelt sie ja noch so. Ne? Das ist ja dann auch so passend in dieser Situation.
Können wir ganz kurz drüber sprechen, dass Harry einfach ohne Schutz hinappariert?
Ja, kann er doch.
Der wirft sich das den Tarnumhang erst kurz vor Gringotts über.
Das ist der berühmte Harry Potter, Anton, ja.
Ja, der wird
in den
nicht
Filmen
erkannt.
Geht es. Nein, natürlich nicht. In der Nocturngasse interessiert sich keiner für den anderen.
Ich finde das wirklich. Und dann muss ich sagen, am Anfang hast du recht, das ist nicht dieser, das ist nicht so ein komischer Moment, so ein lustiger Moment, aber wie unbeholfen sich Hermine als Bellatrix in Gringotts verhält, das ist schon echt so dämlich, wo ich mir denke, es ist unglaubwürdig, weil eine Hermine, klar, die fühlt sich nicht wohl, bla bla, aber die würde niemals so offensichtlich schlecht sein.
Ja, weil erst in der Nocturngasse sagt sie ja irgendwie guten Morgen zu einer Hexe,
das ist so
ganz
doof.
Random.
Viel zu freundlich auch.
Und vor allen Dingen guten Morgen und da tadelt Griphook sie ja dann auch. Und dann in der Bank, wo sie dann sagt, ich wünsche mein Verlies zu sehen, wo ich mir denke, nee, also ich glaube, Bellatrix wünscht gar nichts. Die, die sagt, ich will dahin. Macht.
Ja.
Jetzt.
Ja, ja.
Und das ist ja auch was man vorher weiß.
Ja, genau.
Ja.
Und auch diese Geschichte mit dem Imperius, ich finde das einfach im Film ganz schwach gelöst.
Ja.
Also im Buch benutzt Harry auch einen Imperius, aber da ist es halt nicht so offensichtlich alles. Und ich finde, man sieht es so krass, dass dieser Kobold verzaubert wurde.
Ja,
also
da, genau.
Sorry, wenn so ein Imperius aussieht, dann ist es doch ein leichtes,
Obvious.
Eine Manipulation zu erkennen.
Ja.
Also da kann sich doch kein Lucius rausgeredet haben, wenn das jemand ist, der einen Imperius abbekommt. Ich finde das ganz doof. Und dann auch so, das hat alles wieder so was komisches Slapstick-mäßiges und das finde ich doof in den Filmen. Ich mag das nicht.
Also ich fand es jetzt nicht ganz so wild, weil ich mir denke, es ist für Leute, die die Bücher nicht gelesen haben, sonst vielleicht visuell nicht ganz klar. Ich habe jetzt aber in der Situation daraus geschlossen, weil alle anderen Kobolde ja auch einfach weitermachen, was sie vorher gemacht haben. Da wird ja mal einmal die Kamera so rumgeschwenkt. Würde ich jetzt einfach davon ausgehen, dass es für den Zuschauer gemacht worden ist, der die Bücher nicht in- und auswendig kennt, dass der halt einen Unterschied erkennt.
Ja, aber dann hätte man auch die Scherbe erklären müssen. Das ist ja ein Scherz.
Ja, Antonia,
die Filme sind nicht für die Filmegucker, die Filme sind für die Bücherleser.
Ja. Aber da muss man dazu sagen, dass der ganze sechste Teil, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, noch komplizierter ist zu verfolgen.
Ja, ich weiß nicht.
Weil da gar nichts erklärt wird.
Ach, ich mag das alles nicht so gerne.
Ja, also ich würde das jetzt einfach, vielleicht ist das für deinen Seelenfrieden dann auch ein bisschen besser, dass es visuell einfach für den Zuschauer gemacht worden ist, damit der folgen kann, sodass er offensichtlich sieht, dass da eine Veränderung stattgefunden hat.
Ja, das stimmt.
Weil da sind ja auch zwei Kobolde, ne? Das sind einer und ein zweiter steht dahinter.
Ja, die holen nochmal irgendwie den Chef oder so, ne?
Ja, oder zumindest einen Zeugen oder so, keine Ahnung.
Aber ich weiß auch nicht. Ich finde es auch, es ist dann wieder sehr lang gezogen, wie sie Hermine da irgendwie nochmal befragen und auch so, wie langsam diese Wachen auf die Eindringlinge zuschlendern. Also die kommen ja dann so von hinten, ne?
Ja.
Und Ron wird dann da immer so in so einem ganz nahen Zoom gezeigt, mit so einem Viertelgesicht. So, dann sieht man so irgendwie ein Auge, ein Teil der Nase und also ich weiß nicht, das dauert alles so lang und es ist so unnötig lang gezogen und Harry unterm Tarnumhang atmet nochmal schwer und dann plötzlich ein Imperius-Fluch und alle sind besänftigt. Ich weiß nicht, ich finde so, das ist so ein Spannungsaufbau, den habe ich da nicht gebraucht.
Ja, und es passiert ja auch nichts, weil sie gehen ja einfach zum Verlies. Ja, da ist ja dann vorbei. Sie sind dann da beim Verlies, da ist ja dann diese Achterbahnfahrt.
Werden ja noch entdeckt.
Fahren ja durch den Diebesfall da, das ist ja dieser Wasserfall und da werden sie enttarnt und dann kommen sie ja zu dem ukrainischen Eisenbauch, der da so fertig aussieht und da so bescheuert konditioniert worden ist.
Schrecklich.
Und da muss ich dazu sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass Hermine da auch nochmal sagt, das ist barbarisch oder so,
glaube ich, ne?
Und dass man das nochmal kurz thematisiert und das nicht so hinnimmt, so man macht das einfach so. Ich meine, da ist natürlich jetzt nicht der Zeitpunkt, wo man nochmal kurz aufklärt darüber, wie man sich Lebewesen gegenüber verhält. Aber dass das kurz kommentiert worden ist, finde ich schon gut, weil man ja offensichtlich sieht anhand dieser Rasseln, wie der Eisenbauch sich da zurückzieht, ne? Weil er Schmerzen erwartet. Und was für mich jetzt so auch immer im Kontrast ist, ist, also der Kobold, für den ist es so, also Griphook ist da ja auch total abgekocht, ne? Dann sagt er, naja gut, dann machen wir es hier und dann ist es ja kein Problem.
Ja, der hat fast ein bisschen Spaß dran.
Ja, genau. Und Ron nimmt ja auch nur ganz zögerlich, glaube ich, das und macht nur so. Aber sie müssen da jetzt vorbei, damit sie zum Verlies von Bellatrix kommen.
Ja, das finde ich dann auch wieder ein bisschen schwach, muss ich sagen. Ich weiß, ich motze viel, aber das ist auch nicht mein Lieblingsfilm, wir wissen es alle. Kretonia wieder am Start. Weil eigentlich ist der Schutz mit den Sachen im Verlies ja, dass die sich zwar vermultiplizieren, vervielfältigen, aber dass man sich eben auch daran verbrennt, weil die Sachen so heiß werden. Und das wurde weggelassen, also sie vervielfachen sich, aber es ist nichts heiß. Und das finde ich einen sehr lächerlichen Schutz.
Ja, naja.
Also das ist ja wohl wirklich, da hätte man sich dann ja auch fast sparen können. Ja, und ich meine, Griphook und Harry, die haben sich ja beide so ein bisschen gegenseitig verarscht in ihrem Deal, weil Harry hatte ihm ja das Schwert versprochen, aber nicht ganz gesagt, wann er das bekommt. Und Griphook hat nur gesagt, ich bringe euch herein, aber nicht wieder heraus und so. Und Griphook lässt sie auf jeden Fall alleine und haut mit dem Schwert ab. Aber das Trio entkommt immerhin mit dem Kelch. Und sie fliegen auf dem Drachen. Das ist ja meine absolute Hassstelle. Haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Finde ich auch im Buch ganz schlimm, weil ich es sehr weit hergeholt finde und auch ganz komisch finde, dass sie da ungeschoren davon kommen. Aber ich finde, es ist schon richtig gut gemacht. Weil wir sehen ja nochmal so die Eingangshalle in Gringotts. Und dann zittert der Boden so ein bisschen und der Drache kommt so aus dem Boden rausgestoßen. Und ich finde, da merkt man einfach richtig den Unterschied zu den ersten Filmen, wo die Effekte einfach noch nicht so gut waren. Weil ich finde, das ist schon auch echt cool. Ich finde es cool gemacht, muss man schon sagen.
Ja, hat mir auch gut gefallen. Vor allem so auch dieses Rausklettern und Auch das CGI vom Drachen selbst gefällt mir gut. Haben die gut hingekriegt und auch. Dass der so weiß ist. Ich meine, was wahrscheinlich eher daran liegt, ich glaube, die ukrainischen Eisenbäuche sind gar nicht zwingend weiß und ich glaube auch nicht, dass es ein Albino ist, sondern ich glaube, es liegt daran, dass der einfach da immer im Keller eingesperrt war und einfach nie Sonnenlicht gesehen hat. Und finde ich sehr episch eigentlich, diese Szene. Was ich aber nochmal kurz aufklären möchte, ne, weil ich habe ja Fourth Wing gelesen, ist ja klar. Und die Drachen in Harry Potter, ich weiß gar nicht, wie es bei den anderen Drachen ist, habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt, aber das sind gar keine Drachen. Die heißen Wyvern oder Wyvern, weil die haben keine vier Beine, sondern die haben nur zwei und benutzen die Flügel als Finger. Vorderbeine. Ja, als Arme quasi. Stimmt. Und das ist einfach eine andere Art von Drachen. Also,
wieder was gelernt.
Ja, wollte ich nur mal sagen. Ich weiß gar nicht, habe ich wahrscheinlich noch nie gesagt, aber es ist mir dann so eingefallen, als ich mir den Drachen genau angeguckt habe, dachte ich so, Momente mal. Das habe ich doch schon mal anders gehört. Und ja, die heißen Wyvern.
Okay. Zurück zu Harry Potter. In dem Moment, wo Harry da aus dem Wasser, in das sie ja reinspringen, wieder auftaucht, da hatte er so eine Eingebung mit Ravenclaw und dem Diadem. Mhm. Und Voldemort, der am Ende ziemlich erschrocken guckt, da frage ich mich auch, wer checkt da gerade irgendwas? Also auch wieder die Filme gucke einfach so völlig lost. Ich check ja auch nichts. Also es ist einfach so zack, 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 irgendwas passiert. Und Harry erklärt es uns ja aber zum Glück nochmal. Er weiß ja auch zum Glück, wie Rowena aussieht und hat sie auch sofort erkannt und weiß, es handelt sich hier um Ravenclaw. Ja, weil er hat die Schulbücher offenbar auswendig gelernt. Wir haben es zwar nie mitbekommen und kein Mensch weiß, warum diese Frau jetzt was mit Ravenclaw zu tun hat, aber Harry weiß es, ja.
Nee, der hat sofort gestanden. Der Voldemort, der hat ein paar Untertitel mit dir liefert.
Ja, Gott sei Dank.
Das steht da alles.
Und weißt du, was ich auch nie ernst nehmen kann, das ist aber nicht beabsichtigt, ist, die ziehen sich dann ja ihre Pullis an. Mhm. Und die Jungs schaffen das einfach nicht.
Weil die noch nass sind.
Ja, ich weiß, die strugglen richtig, ihre Pullis anzuziehen, weil sie noch nass sind. Ja. Das ist ja auch okay. Aber Ron ist einfach, glaube ich, für immer in diesen klebrigen Ärmeln gefangen. Der schafft es einfach nicht. Der ist einfach da, steckt da fest und ich glaube, er ist da immer noch so halb drin.
Also ich fand es jetzt nicht so, also mir ist es nicht so aufgefallen.
Ich muss da jedes Mal so übelst drauf achten. Ich kann da auch der Unterhaltung kaum noch folgen, weil ich immer auf diese Ärmel von Ron gucken muss. Achtet da mal drauf. Ich finde es witzig. Und dann sehen wir ja nochmal Voldemort, der durch so eine Blutlache latscht, weil er ja die ganzen Leute und die Kobolde getötet hat, die jetzt dafür verantwortlich sind, dass Harry da ins Verlies einbrechen konnte und so. Und unter ihnen ist auch Griphook. Das heißt, im Film stirbt Griphook, im Buch wird es gar nicht so explizit genannt. Und das Schwert verschwindet ja wieder.
Ja, das sieht man. Das macht sich so selbstständig.
Das ist quasi wie im zweiten Teil. So, ja.
Ja. Jetzt hat das Trio auf jeden Fall den Plan, nach Hogwarts zu gehen, eben wegen der Vision, die Harry da gesehen hat. Und der Plan ist wie folgt, erstmal nach Hogsmeade, ist ja klar, über den Geheimgang im Honigstopf wollen sie dann nach Hogwarts. Das ist so erstmal die Idee des Ganzen. Aber als sie dann nach Hogsmeade apparieren, da kommt ja dann der Katzenjammerfluch, das ist ja auch im Buch so. Mhm.
Der wird zwar nicht erklärt im Film, da ist einfach nur laut Jaule und
aber,
kleiner Draft irgendwas
ja,
wieder mal.
Aber,
okay.
Naja, aber es verrät, also die Situation ist ja schon so, dass du dann checkst, so, okay, ist jetzt, vielleicht ist es aber auch nur für mich so.
Ja, ich glaube, also.
Dass man das versteht wegen dem Katzenjammer.
Genau, wir wissen natürlich, ist es quasi wie so eine Alarmanlage. Ja, aber für jeden, der das nicht weiß, jaulen einfach nur Katzen.
Ja. Naja gut, da kommen ja schon die Todesser und die
ja,
sagen so.
Ja, das kann man stimmen und so, ja,
ne?
Genau.
Und also ich meine, dass das jetzt brisant ist und auch das Trio wirkt jetzt nicht gerade erfreut, ne? Also, ne?
Ja.
Aber wie im Buch ist es aber schon so, dass es glücklicherweise können sie ja im Eberkopf unterkommen und werden dann ja auch nicht gesehen.
Genau. Sie treffen da auf Aberforth und da hängt ja auch der Spiegel, aus dem dann ein Stück fehlt.
Ja.
Und
genau
die Scherbe hat Harry dann in der Hand.
Ja.
Also es ist ja offenbar nicht mal dieser Zwei-Wege-Spiegel von Sirius.
Genau.
Weil das war ja nie so, dass der eine Scherbe hatte und der andere den Rest des Spiegels, sondern eigentlich hatten beide so einen Handspiegel. Ja,
Das ist nervt. Das hat mich genervt.
Es wird auch nie erklärt, warum Harry so eine Scherbe von irgendeinem Spiegel aus dem Eberkopf in der Hand hat.
Nee, weil Hermine sagt dann noch so, die sieht den kaputten Spiegel an der Wand und sagt so, Harry, ich sehe dein Gesicht, weil Harry guckt gerade in die Scherbe. Ja. Warum guckt Harry da gerade rein?
Warum hat Harry diese Scherbe überhaupt? Also erstmal, warum hat er die? Warum hat er die bei dieser Tour dabei, bei diesem Camping? Und warum guckt er in diesem Moment in diese Scherbe rein? Es macht hinten und vorne keinen Sinn. Es spielt ja auch überhaupt gar keine Rolle, dass der vielleicht von Sirius ist oder warum der den dabei hat und warum Aberforth ist.
Ja gut, das wird ja erklärt. Das wird ja gesagt. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass man das gecheckt hat.
Nein.
Weil Harry sagt dann noch so, ich habe sie gesehen. Ne. Ja. Und dann wird ja kurz darauf angespielt, und Harry hat dann eine sehr interessante Eingebung, weil der sagt dann, sie haben Dobby geschickt.
Ja.
Und dann sagt Aberforth, ja. Stimmt, was wäre gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte? Was wäre gewesen, wenn ich diesen Spiegel von Sirius nicht gehabt hätte? Und das ist so eine feindselige Diskussion oder Unterhaltung.
Die sind beide ganz schön
gehässig.
Beide
gar nicht nett zueinander.
Nee. Und Aberforth ist auch ganz schön gehässig gegenüber seinem Bruder.
Ja, genau. Aber Aberforth sagt dann ja noch sowas wie, Harry fängt damit an, dass er sagt, ja, er hat eine Aufgabe, er muss die Horcruxe da zerstören. Und dann sagt Aberforth so, ja, es ist eine nette Aufgabe, es ist eine einfache Aufgabe, ich glaube nicht. Und ist dann so voll zickig, wo ich mir denke, ja chill doch einfach. Ich meine, Harry hat das jetzt hier zu tun. Vor allen Dingen denke ich mir so, Aberforth, das ist auch irgendwie gar nicht dein Problem gerade. Ja, du bist doch eigentlich Ordenstyp. Es ist jetzt die Situation, wie sie ist. Wozu dem Jungen jetzt noch ein schlechtes Gewissen oder Gefühl
auch
geben.
Nicht.
Unnötig.
Aber was ich dann auch ganz wild finde, ist, ich meine, im Grunde kennen die den ja überhaupt nicht. Ja, jetzt haben die ein bisschen mitbekommen, okay, das ist der Bruder. Aber dann, Harry erwähnt einfach Horcruxe, als wüsste jeder, was das ist.
Genau.
Er geht einfach davon aus, wo ich mir so denke, hä?
Aber als ob Albus mit Aberforth großartig über Horcruxe geredet hat. Ich
aber
denke
so
nicht.
Wie Aberforth sich hier gibt, so von wegen, ja und, es ist eine leichte Aufgabe, bla bla, wirkt es ja schon so, als wäre er voll im Bilde, wo ich mir denke, das ist total unrealistisch.
Ja.
Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir ja gar nichts über Ariana erfahren, nur dass Aberforth seinem Bruder vorwirft, dass er ihn und Ariana nie erwähnt hat.
Ja.
Ja, gut, aber Force erwähnt sie aber irgendwie auch nicht. Also.
Naja gut, und man muss auch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, was Aberforth gedacht hat, mit wem Albus da seine Familiengeschichte teilt.
Warum sollte ein Schulleiter den Schülern von seiner toten Schwester erzählen? So, das ist auch irgendwie ein bisschen unprofessionell.
Ja, und ist ja auch belastend für Schüler an der Stelle, wo ich mir denke, nee.
Das ist auch unangebracht.
Und vor allen Dingen, wenn Dumbledore groß über seine Familie gesprochen hätte, dann hätte Aberforth ihm bestimmt vorgeworfen, nur Lügengeschichten zu erzählen. Ja. Ne? Also ich glaube, recht machen konnte man es dem guten Mann da jetzt auch nicht.
Aber was ich auch irgendwie interessant finde, ist, dass Harry, der hat im Buch ja voll die Zweifel, auch gegenüber Albus.
Mhm.
Und hier ist er aber irgendwie total gelassen und weiß auch, was er will. Also hier hat er scheint irgendwie ja gar keinen Struggle mit der ganzen Situation. Also die verkomplizieren Dinge im Film, die nicht kompliziert sind und vereinfachen Dinge, die im Buch sehr kompliziert sind.
Ja. Ich weiß es auch nicht.
Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, in dem Moment, als ich den Film geguckt habe, es ist ja jetzt irgendwie schon alles passiert. Also jetzt kommt ja eigentlich nur noch die Schlacht.
Ja, genau.
Also zu dem Zeitpunkt so ist es ja jetzt, eigentlich geht es jetzt los in die Schlacht. Ja, aber jetzt zieht es sich ja nochmal, es zieht sich ja wieder wie Kaugummi. Es ist, also eigentlich geht alles total schnell, so zack, 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 zack. Aber es zieht sich unglaublich.
Ja, weil sie ja dann, Aberforth schickt ja dann Ariana los, um da das Portal zu öffnen oder wie auch immer das da sein soll. Sie geht weg und kommt wieder und dann sind die drei ja auch quasi schon im Raum der Wünsche. Da sind dann Ginny und Neville und dann erklären die dann die Situation kurz.
Ja, pass auf, es sind nicht nur Ginny und Harry, Ginny und Neville da, sondern was macht Cormac eigentlich da?
Ja, der
ist der nicht eigentlich auch schon fertig mit der Schule? Joe ist auch fertig mit der Schule. Und Dean, als Muggelgeborener, der wohlbemerkt eigentlich ja in Shell Cottage noch kürzlich war, der ist auch da.
Dabei der ist auch mitgekommen.
Ja, aber der darf als Muggelgeborener gar nicht nach Hogwarts.
Ja, der ist aber ja auch im Raum der Wünsche. Der ist auch über Aberforth gekommen, Antonia.
Das ist strange. Ja, aber sorry, also das finde ich alles
wirklich ganz, ganz dubios. Weil Luna ist auch da.
Ja gut, aber Luna geht dann vielleicht auch einfach wieder zur Schule, aber Cho geht nicht zur Schule. Und Cormac ist auch ein Jahr älter als Harry.
Tja, man weiß es nicht. Ja, die wollten da einfach nochmal ein paar bekannte Gesichter reinwerfen, Antonia. Das spielt jetzt keine Rolle. Die sind sitzen geblieben, Antonia.
Es tragen ja auch manche im Raum der Wünsche tragen so Muggelkleidung und manche tragen ihre Schuluniform. Also sie machen irgendwie gerade im Raum der Wünsche, was sie wollen. Ich glaube sogar Cho hat eine Schuluniform an, oder? Irgendjemand hat auf jeden Fall eine Schuluniform an.
Wenn sie,
Und das finde ich auch ein bisschen strange, weil eben, wir wissen, haben es ja eigentlich schon eben gesehen, und jetzt sehen wir es ja auch nochmal, da ist wieder so eine Armee von Schülern, die ja natürlich alle Schuluniformen tragen, aber im Raum der Wünsche machen sie alle, was sie wollen. Und was ist, wenn die dann raus müssen in Unterricht?
Vielleicht kann man dem Raum der Wünsche sagen, was man tragen will.
Ja, ja, gut.
Und dann sind sie in der großen Halle und Snape hält eine Rede, ne, so als Schulleiter macht man das ja mal. Da wird er, erklärt er dann erst darüber, dass Harry ja gesichtet worden ist und ermahnt auch alle, Harry zu helfen, das geht gar nicht. Und ich finde, dass die Stimmung gut wiedergegeben ist durch Schnitt und Musik und Beleuchtung und alles, weil die Stimmung in der großen Halle super angespannt ist und so richtig drückend. Ja. Also da ist ja es gut gemacht, ich finde auch, dass Alan Rickman das sehr gut verkörpert, so diese tragische Snape-Figur da einfach nochmal in diesem Moment, wo er ja dann auch alleine nochmal gezeigt wird, finde ich sehr gut gemacht, hat mich sehr angesprochen, auf die nicht positive, aber positive Art und Weise, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Und obwohl Snape ja dann, also es ist ja so ruhig und deshalb glaube ich, dass Snape auch so seine Stimme nicht irgendwie also lauter machen muss oder so, sondern der hat wahrscheinlich eh schon so ein sehr herrisches, lautes Organ und alle hören so zu. Ich finde das einfach, ich finde diese Situation so krass und droht da erstmal alle gefühlt mit dem Tod, ne, was man halt so bei Schülern macht, ist ja klar. Und dann kommt aber ja Harry, ne, der zeigt sich dann, der sagt so, hallo. Ich bin jetzt hier, sagt dann noch so was Lustiges wie, Hogwarts hat wohl doch ein Sicherheitsproblem. Ja, da ist Harry nochmal kurz zum Scherzen ausgelegt und Harry ist auch nicht alleine, er ist flankiert vom Orden. Die tauchen dann so in der Tür hinten auf, aufgereiht. Und ja, dann kommt es ja auch schon zu einem kurzen, aber epischen Duell zwischen Snape und McGonagall.
Genau, Snape leitet ja Minis Flüche irgendwie so ab, dass sie Alecto und Amicus hinter ihm treffen.
Ja.
Und da ist ja immer Interpretationen oder Fans sagen dann ja immer, das hat er natürlich extra gemacht, ne, bla bla. Ja. Aber letztendlich hat er keine andere Wahl, als zu fliehen und er springt aus dem Fenster und fliegt weg. Wir wissen ja, Snape kann neuerdings fliegen und ja.
Er ist ein Todesser,
Antonia. Aus dem Staub gemacht, ja, stimmt. Und Harry klappt dann aber zusammen und Voldemort ist bei allen zu spüren. Also ein Mädchen fängt dann an zu schreien und man hört Voldemorts Stimme. Er fordert dann Harry auf zu kämpfen und verspricht Hogwarts unversehrt zu lassen und alle zu belohnen, wenn sie ihn quasi ausliefern. Und Pansy will es natürlich auch sofort machen, sie will ihn verpfeifen. Klar. Aber die DA stellt sich vor ihn und dann macht Filch diesen Moment wieder mit seinem blöden, albernen Komik kaputt. Das finde ich immer ganz schrecklich. Er schreit nämlich rum, dass die Schüler außerhalb von den Betten sind und Minnie verordnet dann an, dass die Slytherins mit Filch in den Kerker gehen müssen. Ja, ich weiß nicht. Filch hätte natürlich mitbekommen müssen, dass die sowieso alle diese Versammlung haben. Weiß ich nicht, was das soll.
Ist ganz merkwürdig. Hätte man weglassen können, hätten wir schon mal den Zwei-Wege-Spiegel erneut erklären können.
Ja.
Minnie kümmert sich aber dann um die Sicherung des Schlosses. Dann sehen wir auch Ron, der eine wundervolle Idee hat. Und zwar, sie müssen ja in die Kammer des Schreckens jetzt, um diese Basiliskenzähne zu holen. Also ich habe das jetzt hier chronologisch aufgeschrieben, wie das passiert. Ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Handlungsstrang einzeln aufgeschrieben, weil, ich warne euch jetzt schon mal vor, es ist jetzt so, dass die zwischen den Situationen hin und her springen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie uns damit suggerieren wollen, dass das alles parallel passiert und dann quasi immer nur so kleine Einschnitte machen. Oder ob sie es dynamisch halten wollten oder interessanter und so immer so einen kleinen Cliffhanger. So, was machen sie jetzt als nächstes? Ach, jetzt gucke ich mir erst die anderen an. Ach, das machen die als nächstes, ne? So, während Ron dann das mit den Basiliskenzähnen sagt und Hermine da ganz beeindruckt von ist, dass Ron so einen tollen Einfall hat, übernimmt Minnie dann ja höchst motiviert diese Sicherheitsvorkehrungen und sagt dann noch sowas wie, ich glaube, Flitwick ist dabei und sagt so, ja, du weißt schon, wer bla bla bla. Und dann sagt sie so, nennen wir ihn beim Namen. Er heißt Voldemort. Und dann ist sie so ganz stolz auf
sie
sich.
Sie ist einfach episch wieder. Ich finde, also jede Szene, die jetzt während der Schlacht nochmal mit Minnie ist, ist einfach wieder super.
Ja.
Ich liebe Minnie, sie macht das super.
Ja, und dann erweckt sie auch die Statuen zum Leben und dann sagt sie diesen berühmten Satz, wo sie sagt, dass sie das schon immer mal machen wollte.
Ja, genau. Währenddessen ist Harry alleine unterwegs zum Gemeinschaftsraum der Ravenclaws. Er hat ja Rowena erkannt, wie wir wissen, und will sich das alles mal angucken. Aber Luna folgt ihm, zum Glück. Ich weiß nicht, was Harrys Plan war. Also wie wollte er in den Gemeinschaftsraum überhaupt reinkommen? Alles ein bisschen schwammig. Und während Minnie, Seamus und Neville dann aufträgt, die Brücke zu sprengen, trinkt Slughorn im Hintergrund ja vermutlich so einen Schluck Felix Felicis. Das finde ich auch immer ganz witzig, weil der hat so eine kleine Fiole dabei.
Aber das ist cute. Der ist so cute in dem Film. Den sieht man ja nicht so oft. Aber wenn er da so steht, denkt man sich so, ach du kleiner Opa.
Genau. Ja, und dann springen wir wieder zurück zu Harry. Harry ist gestresst und kann eigentlich gerade gar nicht mit Luna reden. Dann beobachten sie aber, wie die Schutzzauber, die sich über das Schloss legen, so zusammenfügen. Und Luna kann Harry dann überzeugen, die graue Dame zu suchen, weil sie müssen eigentlich gar nicht in den Gemeinschaftsraum, obwohl sie das ja im Buch schon müssen, damit Harry weiß, wie ein Diadem überhaupt aussieht, weil er weiß gar nicht, was ein Diadem ist. hier überspringen sie das aber und sie suchen eben die graue Dame, weil das ist ja die Tochter von Rowena. Und das macht Harry dann auch. Das Gespräch finde ich aber äußerst verwirrend, muss ich sagen. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon in der Folge von Rowena, Helena auch schon mal gesagt. Nee, war das in der Folge von Rowena? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich weiß gar nicht, ganz strange. Aber es ist auch so, mir ist da noch was aufgefallen und zwar, ich weiß nicht, ob das bei anderen Geistern auch so ist und ob wir das schon mal so gesehen haben. Aber Helena ist in der Verfassung, ihre Gestalt zu ändern, denn sie kann blau sein, sie kann aber auch grau sein, weil sie ist die graue Dame, aber sie kann auch blau sein, wenn sie will, dann ist sie blaue Dame. Und sie kann ihre Gestalt verändern, indem sie sich unsichtbar, also so zu einem Punkt macht. Also sie ist gar nicht immer ein Geist, stimmt, sozusagen, sondern sie ist mal so, wie, ne, die ist ja sehr launisch auch, die ist ja jetzt nicht so gut gelaunt, die findet die Unterhaltung jetzt auch gar nicht so gut und die hat auch gar keinen Bock, mit Harry zu sprechen.
Ja, aber interessanterweise weiß sie sofort, dass Harry das Diadem sucht.
Ja.
Also es ist ihr alles sofort klar.
Es ist sowieso, für Harry ist doch auch alles sofort klar. Der hat so das bisschen was, weil im Prinzip geht es ja nur darum, dass Harry sagt, ja, ich brauche das. Sie sagt, nein, da hat schon mal jemand, wollte das zerstören, hat er aber nicht. Er hat es besudelt mit schwarzer Magie und dann sagt Harry so, ja doch, aber ich mache das schon. Also ich sagte das jetzt genau, wie er das gesagt hat, aber ich mache das, also ich mache es jetzt wirklich kaputt. Und dann ist es ja vorbei.
Ja, also er kann sie sehr schnell überzeugen. Das finde ich auch ein bisschen unglaubwürdig.
Ja, total. Und dann ist es ja auch so, dass mir aufgefallen ist, dass ich aber finde, dass sie diese Szene irgendwie so ein bisschen horrorfilmartig dargestellt haben. Gerade in diesen Bewegungen von Helena. Und da frage ich mich, ob das beabsichtigt ist oder also was da der Hintergrund ist, weil eigentlich ist sie ja nur eine sehr deprimierte junge Geistin. Und
ich finde es auch ganz komisch, wie sie da anfängt zu schreien. Das passt auch überhaupt nicht zu ihrem Wesen, wie wir sie kennen.
Sie fliegt schnell auf ihn zu, sie fliegt durch ihn durch. Sie ist da doch sehr.
Ja, und die Stimme ist so auch so komisch verzerrt.
Ja, so schrill auch zwischendurch. Wenn sie ihm so nah auf ihn zufliegt und so, und ich denke mir immer so, ich weiß nicht, sie ist eigentlich ja total, also sie ist ja wirklich, das ist ja der traurigste Geist, den es wahrscheinlich auf dieser Erde gibt. Wenn es in einem Horrorfilm vorkäme, so als so eine Side-Story, würde ich sagen, okay, macht man so. Weil ich fand es auch irgendwie ein bisschen spooky. Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich jetzt das mich gegruselt habe, ne, aber so von der Art, wie sie es gedreht haben mit dem Hin und Her. Und ne.
Verrät sie jetzt am Ende, wo das Diadem ist?
Nee, sagt sie nicht. Es ist sofort alles wieder klar.
Was ist jetzt Harrys Plan?
Ja, gut, der geht jetzt sofort los.
Ja, aber wohin?
Ja,
was hat ihm denn jetzt dieses Gespräch gebracht? Nee, weil er wusste ja schon, dass es ein Horcrux ist durch die Vision.
Ja,
aber das weiß Harry doch nicht.
Ja, jetzt ja schon.
Warum?
Ja, weil das wurde nicht mehr zu Ende gedreht. Antonia, die haben das gecuttet, das ist anscheinend klar.
Ja, aber warum?
Es gibt da keinen Grund, das ist
ich hasse
technische
diesen Film. Ich hasse
Sache. Also im Prinzip. Also das ist, ich finde, sie hätten es nochmal sagen können. Es gibt keinen Grund, warum man das nicht hätte sagen müssen.
Ja, aber es ist ja auch okay, weil es wird ja auch im Buch nicht gesagt. Aber im Buch ist es zumindest so, dass Harry sich an dieses Diadem erinnert, weil er es als quasi als Wiedererkennungsmerkmal benutzt hat, um sein Buch im Raum der Wünsche zu verstecken. Und ihm wird klar, weil diese Erinnerung fehlt ja auch im Film, aber die haben sich ja die Erinnerung angeguckt, wo Voldemort nochmal nach Hogwarts zurückkommt, um sich zu bewerben. Und da muss er das Diadem ja versteckt haben. So, und da kommt dieses, wo verstecke ich denn Dinge, die keiner finden kann? Ach ja, im Raum der Wünsche. Und da kommt dann halt das passiert hier nicht. Diese Erkenntnis, wo ist sie?
Das weiß ich nicht, aber jetzt zum Beispiel, jetzt sind sie chronologisch im Film sind wir jetzt so, dass der Krieg ja schon jetzt gestartet hat. Ne?
Ja, sie, also natürlich, Harry, es muss jetzt schnell gehen. Wie gesagt, es passiert hier
so,
wieder
der
Schlag
Krieg ist
Schlag.
Im vollen Gange. Kingsley spricht dann, steht dann da auch in so diesen Gängen da, die sind da, so diese Holzgänge, Hängeleitern da, was da auch immer sind, steht dann da mit Lupin und dann sagt, hinter ihnen steht Dean und dann sagt Kingsley so, hey Dean, sag den anderen mal, dass noch ein paar Zauberstäbe mehr auf dieser Seite gut wären. Wo ich mir denke, woher weiß der Kingsley, dass das Dean ist? Und warum ist Dean
nicht
einfach da? Das ist so, ja klar, Dean ist neuerdings Ordensmitglied.
Dean hat eigentlich gar keinen Zauberstab, wissen wir übrigens, aber okay. Also aus dem Buch wissen wir das, im Film ist es natürlich nicht so.
Vielleicht sagt er deshalb, wir brauchen noch ein paar Zauberstäbe hier auf der Seite, weil du bist hier nicht gerade der Hilfreichste. Naja, und dann werden Fred und George nochmal eingeblendet.
Ja,
und wenn man weiß, was noch auf uns zukommt, dann finde ich das super traurig, weil einer der beiden fragt den anderen so, ist alles gut? Dann sagt er so, alles gut? Ne? Und dann denke ich mir so, nein, das war gar nichts gut. Ja.
Nee, das stimmt leider.
Ja, das war sehr traurig.
Der Tod wird aber trotzdem gecuttet, den gibt es im Film nicht. Da sehen wir ja später nur die Trauer, aber nicht, wie es passiert. Aber wir sehen jetzt hier erstmal Ron und Hermine, wie sie in die Kammer eindringen. Weil Harry ja im Schlaf redet, kann Ron das ja alles nachsprechen. Das kennen wir ja im Buch.
Da muss ich kurz fragen. Hermine, dann sagt Ron so, ja, Hermine, hast du ihn noch nie das so reden hören? Und dann sagt Hermine so, hä, nein, natürlich nicht. Wo ich mir denke, doch, Hermine.
Ihr habt ein
halbes
Jahr im Zelt zusammen geschlafen.
Ja, ihr habt gecampt die ganze Zeit und ihr habt Nachtwache gehalten, abwechselnd. Das heißt, der eine war auf jeden Fall wach, wenn der andere geschlafen hat. Also tu jetzt nicht so pikiert, so im Sinne von, ja, aber ihr seid ja immer im Jungsschlafzimmer da zusammen.
Ja, das stimmt.
Nee,
ja.
Hermine, ihr habt da auch mal, ne? Mhm.
Das finde ich irgendwie ein bisschen interessant, die Szene, weil im Buch begleiten wir die beiden natürlich nicht in die Kammer des Schreckens. Das sehen wir ja immer nur alles aus Harrys Sicht. Hier im Film haben sie sich aber entschieden, das zu zeigen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich damit wir den Kuss auch mitbekommen. Der passiert ja eigentlich an einer anderen Stelle. Aber egal, hier sehen wir ihn. Das ist natürlich ganz wichtig für uns.
Ja, naja, dann rennen Verrückte von Voldemorts Leuten durch die Schutzkuppel und lösen sich in Luft aus. Also die werden dann so zu blauem Staub. Ne?
Ja, das
also,
ist einfach nochmal, um zu zeigen, es gibt einen Schutzzauber, was ja auch überhaupt nicht heißt, dass man stirbt, nur weil man da durchläuft. Ich weiß jetzt, wann ist das so? Bei Schutzzauber, das ist ja kein Angriffszauber.
Das ist ein Pulverisierungszauber von Flitwick. Das ist so experimentell, Antonia. Ja, logisch. Es ist auf jeden Fall komisch. Ja, und dann sind wir direkt zurück in der Kammer des Schreckens, wo Ron und Hermine dann den Kelch von Hufflepuff zerstören wollen. Das macht dann auch Hermine. Der Kelch wehrt sich jetzt nicht so direkt, auf jeden Fall nicht vorher. Ich weiß nicht, ob diese Welle, die dann dadurch die Kammer des Schreckens kommt, dass es quasi, ja, dass der Kelch das ausgelöst hat. Weil
ja, verstehe ich nicht. Es ist einfach nochmal dramatisch.
Es ist aber gar nicht schlimm, weil sie werden einfach nur nass, weil diese große Welle baut sich auf und platscht über die herüber und dann sind die nur nass. Mehr ist dann nicht passiert.
Das ist ja nicht so schlimm. Ja, ja.
Nee. Ja, und dann küssen sie sich natürlich. Ist ja klar.
Ja. Zeitgleich sehen wir dann aber auch Neville, der die Brücke sprengt. Die Greifer, also ich vermute, dass das Greifer sind, das sind auf jeden Fall hohle Fritten, kann man ja anders sagen. Das finde ich auch geil, weil es sind ja wirklich Massen. Es sind unglaublich viele Menschen. Ich meine, es ist ganz London, das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall, sind wirklich sau viele Menschen. Sie bleiben aber alle hinter Scabia stehen. Ja. Ja, und warten irgendwie, was
auf
Neville so vorhat.
Ja, wo ich auch so denke, auf Scabias Befehl, weil der ist der Oberbefehlshaber.
Kannst du mal an irgendwelche Massenmenschen, die denken, die irgendwo langlaufen, ja, ich meine, niemals im Leben kannst du eine ganze Masse an Menschen ohne Verletzungen dazu bringen, einfach mal anzuhalten. Das ist völlig unrealistisch. die warten auf jeden Fall alle, was hat Neville so vor. Und dann stürmen die alle zusammen auf diese Mini-Brücke zu. Ja. Was war deren Plan, bitte?
Ja, da drüber alle rennen.
Reißverschlussverfahren. Das ist ja, was soll das? Also ich weiß es nicht, das ist einfach, ich gucke mir diese Szene an und denke mir so, das ist einfach nur dumm.
Aber das
alles,
ist so,
was da passiert, ist dumm.
Das hat mich so ein bisschen so an Wikinger-Filme oder so Kriegsfilme allgemein erinnert. Weil da ist das auch mal, da sind so viele, oder auf Game of Thrones oder so, da sind so viele von diesem Heer und die müssen dann da so durch, also weiß ich nicht, ja. Ist auf jeden Fall, ist das eine Machtdemonstration auch von Voldemort zu sagen, so, ja, ich habe hier die dicksten Eier, weil ich habe hier die meisten Tippets abgeräumt.
Hohle Fritten. Ja, was ich auch noch krass finde, weil Neville springt ja die Brücke und er wird ja selber da erstmal so ein bisschen runtergeschleudert, aber kann sich ja halten. So, und jetzt pass auf. Also ich stelle mir das immer vor, wir sehen es ja jetzt nicht so, wir sehen ja nur so die Finger, die sich da halten können und dann baumelt er doch, oder?
Ja, so gehen da, wie sonst.
Ja, weiß ich nicht, weil er kann sich einfach hochstemmen. Was für krasse Muskeln hat der bitte?
Ja, weil der super schlau, er ist super schlau. Ja, Antonia, das ist Adrenalin.
Ich finde es krass.
Es ist Adrenalin.
Auf jeden Fall ein krasser Typ.
Adrenalin.
Ja, jedenfalls fallen aber dann schon die anderen Bösewichte ein, unter ihnen ja auch die Riesen. Und alle fliehen in das Schloss, um Schutz zu suchen, weil jetzt ist der Kampf quasi in voller Fahrt.
Ja, und die Todesser fliegen wie verrückt da durchs Schloss, ne? Weil das sehen wir ja immer an dem schwarzen Rauch, das sind die Todesser. Die Ordensmitglieder, die fliegen gar nicht, weil wir sehen keinen weißen Rauch. Also die sind doch sehr an Ort und Stelle gebunden, offenbar.
Ja, die dürfen in Hogwarts ja nicht apparieren.
Ach so, ja, nee, dann stimmt, dann kann man das nicht.
Man kann nur fliegen, man kann nicht apparieren.
Und was mich auch ein bisschen nervt, ist, es wird kein einziger Zauberspruch genannt. Einmal sagt Harry Stupor, aber sonst gar nichts. Es ist alles nonverbal, es ist alles sehr blau. Dabei wissen wir, dass es rot zum Beispiel ist für Stupor. Und eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn man, es ist alles blau, wenn da ein bisschen mehr Farbintensität wäre.
Also, die machen alle nur Lumos.
Ja. Lumos. nonverbal. Ja, weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen nervig, weil es ja dann filmtechnisch gesehen gar kein Skill mehr ist, nonverbal zaubern zu können. Aber eigentlich ist das ja ein krasser Skill, weil das können nur wenige und nur wenige sehr präzise.
Ja, aber es hat halt eher so ein Geballer-Charakter.
Ne? Ja, aber das ist ja egal. Wenn das Skript vorgibt, wie es ist, dann benutzt doch bitte die Zaubersprüche. Ich meine, da gibt es eine Menge von. Klar. Weil dann zum Beispiel dann vielleicht weniger von diesem und dann vielleicht lieber ein, zwei richtig cool ausgeführte Zauber. So, weißt du, eine Ganzkörperklammer. Ja. Oder, ne, was wir noch so finden, vielleicht ein Feuerfluch oder so. Mhm. Wo dann hätte ich jetzt vielleicht cooler gefunden, als einfach nur so dieses Piu, Piu, Piu,
ja,
Piu,
das,
Piu.
Deswegen, dafür hat der Film ja auch viel Kritik bekommen, dass es einfach auch wirklich nicht mehr viel mit Magie zu tun hat, sondern wirklich einfach nur noch so schießen quasi.
Ja, ja, genau.
Ja.
Neville
trifft auf jeden Fall auch nochmal kurz auf Harry und Ginny. Die küssen sich ja auch nochmal und, also nicht Neville, aber Harry und Ginny.
Ja, und Neville macht auch mit.
Neville fragt nach Luna, weil er ihr sagen will, dass er verrückt nach ihr ist. Das finde ich auch ein bisschen strange. Dieses Chip hätte ich jetzt nicht unbedingt im Film nochmal gebraucht. Wie gesagt,
hätte man
einfach nochmal den Zwei-Wege-Spiegel erklären können in der Zeit.
Das ist wirklich so richtig unnötig. Also, naja, auf jeden Fall, Draco passt seine Kumpels ab und nimmt sie dann mit zum Raum der Wünsche. Also, zumindest möchte er, glaube ich, Harry beobachten und alle Wege führen zum Raum der Wünsche. Mhm. Also Harry ist dann ja auch im Raum der Wünsche, weil er sucht ja nach dem Diadem.
Zum Glück kann er es ja hören. Das fiebt ja immer so, ne? Und das ist ja immer so das Zeichen für Harry, dass er weiß, hier muss ein Horcrux sein. Weil es gibt auch einfach sonst keine andere Erklärung, wie Harry auf diesen Horcrux kommt.
Der muss so ein Seil hochheben und dann ist da so eine ganz unscheinbare Kiste. Da ist das Diadem drin. Und, muss ich kurz noch dazu sagen, Side Fact, da sind ja diese Pixies im Raum der Wünsche.
Ja,
die sterben. Die werden verbrannt.
Ja, natürlich.
Ist ja der Horror. Mussten die jetzt nochmal gezeigt werden?
Ja, das ist einfach nochmal so eine Erinnerung.
Ja, toll.
Ja.
Also, weiß ich jetzt nicht. Dieses komische Surren von dem Diadem, ich weiß es nicht. Aber Draco kommt ja dann auch direkt dazu. Also Harry packt das Diadem aus und direkt kommt Draco und sagt so, oh, Harry, was ist denn das jetzt hier? Und
Originalzitat.
Ja, so sagt er das.
Klingt ein bisschen nach Lockhart. Harry, Harry, Harry.
Ja.
Haben heißt auch ruhmreich handeln.
Ja. Das ist jetzt einfach mal so ein Tipp, den Draco Harry mitgeben
möchte. Das wäre auch irgendwie stark. Ja, aber zum Glück sind ja auch Ron und Hermine dabei, weil sie retten dann wiederum Harry und dann kommt es ja zu so einem Duell. Und Goyle macht ja das Dämonenfeuer, weil hier ist es ja Sabini, der da ist und nicht Crab. Ron muss dann davor fliehen. Ich finde es irgendwie wild, weil das Dämonenfeuer, also es ist ja ein Dämon, hat eine Drachenform, dann sieht es aus wie ein Löwe und dann wie eine Schlange.
Ja, genau. Ja, es ist halt ein vielseitiger Dämon.
Okay.
Ja, weiß ich nicht. Also ich zum Beispiel, ich habe mir das nie in Form von irgendwas vorgestellt, sondern einfach nur wie ein sehr krasses, sehr heißes, sehr schnelles Feuer.
Ich kenne den Film ja nicht so gut, ich habe ihn ja nicht so oft geguckt wie die anderen, nee. Aber in meiner Erinnerung war das halt immer so ein Drache oder halt ne, so ein Flugobjekt so ein bisschen. Hat mich ein bisschen erinnert an den fünften Teil bei dem Feuerwerk von Fred und George. Dass es ein Löwe ist, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Plötzlich ist da so ein Löwe langgelaufen.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so. Aber also für, also das mit der Schlange hat mich schon so ein bisschen genervt, weil ich mir dann immer denke, so ja, ich verstehe, dass das dunkle Magie, bla bla bla, aber Schlange wird ja oft mit Slytherin assoziiert, aber nicht jeder Slytherin ist so. Und ich finde, hätte auch nicht sein müssen.
Es ist zu viel.
Also die Schlange ist so ein bisschen inflationär verwendet jetzt hier.
Ja, finde ich
in
auch.
In dem Fall, ne? Weil später kommt ja noch Nagini-Story und so, da weiß ich jetzt auch nicht. Naja, auf jeden Fall, was ich auch krass finde, ist, dass dieser Raum der Wünsche ja in dem Fall jetzt auch wirklich riesig ist. Die klettern dann da ja hoch und anscheinend ist es ja auch so, dass Goyle sich da ja nicht gut halten kann. Der fasst ja irgendwie einen falschen Stuhl und fällt dann ja rückwärts ins Feuer. Der vergreift sich einfach beim Klettern und stirbt dabei, ja. Dann stoßen Harry, Ron und Hermine da zufällig dann da auf die Besen. Und retten dann nicht nur sich, sondern auch noch Draco und Sabini, ist ja klar.
Genau. Harry kommt dann ja auch noch auf die Idee, das Diadem ins Feuer zu werfen. Glück gehabt, weil vorher wird im Film ja nie gesagt, dass ein Dämonenfeuer Horcrux auch zerstört. Aber er hat ja auch zusätzlich auch noch den Zahn reingehauen, also sicher ist sicher. Es ist hier doppelte Zerstörung. Und Voldemort fühlt sich offenbar sichtlich geschwächt. Er will ja Nagini in Sicherheit bringen und zieht sich in dieses Bootshaus zurück. Da will natürlich Harry jetzt auch hin.
Ja, er hat das jetzt alles gesehen. Und das Trio rennt dann in dem Fall jetzt übers Schlachtfeld, querfeldein, vorbei an Riesen, vorbei an Akromantulas.
Nee, Moment, das müssen wir nochmal genauer besprechen.
Was denn?
Ja, das ist ja eine ganz wichtige Szene.
Wieso? Wir kommen doch noch dahin an den Boot, ans Bootshaus.
Nee, ich meine diese Szene, wo sie über die Schlacht laufen, weil alle Gegner, die Harry und Co. jetzt quasi nacheinander begegnen, symbolisieren die vergangenen Teile. Also, sie kommen als erstes an den Riesen vorbei. Die stehen quasi symbolisch für den Troll aus dem ersten Teil.
Ja, also das finde ich jetzt komisch, weil dann könnte man auch einen Troll zeigen können.
Ja, aber es ist so, Amber, wirklich. Das haben die Regisseure später auch bestätigt.
Ah ja.
Dann kommen die an den, dann greifen Spinnen an, die stehen natürlich für Aragog. Dann sehen wir Greyback, wie er Lavender angreift,
genau.
Das ist der Werwolf. Und der unnötige Tod von Cedric ist quasi dargestellt mit Lavender, die dann ja im Film in dem Falle offenbar ja stirbt.
Ja, weil sie guckt ja wie dieser leere, tote Blick wie
ja,
bei
genau.
Cedric.
Genau, dieser Blick, ja genau. Dann kommen Dementoren, die vom Orden besiegt werden, die stehen dann für den fünften Teil. Und zu guter Letzt noch Aberforth, der symbolisch für den Tod seines Bruders im sechsten Band steht.
Ja, aber muss man schon genau hingucken, ne?
Ja, auf jeden Fall, das ist eher so ein Easter Egg-mäßig, was man später quasi erst so entdeckt. Finde ich aber irgendwie eine ganz schöne Symbolik, muss ich sagen.
Aber es benutzt auch immer noch keiner Zaubersprüche, ne? Also wird immer
Nein,
noch gemacht.
Um Gottes Willen doch nicht in diesem Film.
Aber dann sind Voldemort und Snape ja in dem besagten Bootshaus und sie sprechen dann über den Elderstab. Da wird das alles nochmal aufgeklärt. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob man, also ist ja jetzt eine sehr endgültige Erklärung quasi, ob es zu dem Zeitpunkt jetzt gerade nicht auch ein bisschen langweilig ist. Und ob, weil es ist schon, ich finde es schon recht lang.
Ja, ich sag ja, es
ist alles erklärt. Also das, also diese Unterhaltung zwischen den beiden zieht sich ganz schön lang. Und das Trio belauscht das ja auch alles, also ne, bekommen das jetzt alle mit.
Easy peasy.
Ne, weil Voldemort ja eh auf dem Holzweg ist, tötet er einen Snape. Weil er ja denkt, dass Snape der letzte Herr des Elderstab war. Aber er tötet ihn ja nicht selbst, sondern das macht ja Nagini und das hört man dann so im Hintergrund. So, muss man sich dann vorstellen, wie Nagini ihn so.
Ist ein bisschen eklig, ja.
Bekämpft. Und Snape hat ja keine Chance.
Genau. Harry kann aber ja noch die letzte Erinnerung quasi von Snape ziehen, diese Träne. Und ja, dann macht Voldemort erstmal wieder seine Kopfdurchsage, so habe ich es jetzt einfach genannt, weil er kann sich irgendwie in Köpfe schalten und.
Ja. Denkst du, dass das in den Köpfen ist? Ich dachte, es schallt immer durch Land und Raum.
Also vielleicht habe ich das jetzt aber auch gerade aus den Büchern, weil ich glaube, da haben die so Stimmen im Kopf und die halten sich auch immer also den Kopf so fest.
Das machen die auch im Film, aber ich dachte immer, dass es so unangenehm laut ist. Ich habe immer gedacht, das ist so wie so eine Durchsage quasi.
Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, im Buch wird irgendwie so ein bisschen gesagt, dass man das im Kopf so hört. Aber vielleicht ist es auch nur meine Interpretation aus diesem, ja, an den Kopf oder, fassen. Ich weiß es
oder
nicht.
Es ist meine Interpretation, dass es für mich jetzt durch den Film suggeriert, ja, so ist, dass es einfach wie eine Durchsage klingt und alle, ja, das Gleiche hören.
Schreibt uns das mal in die Kommentare, was glaubt ihr oder was, wie ist es vielleicht auch wirklich? Wir wissen es gerade nicht so genau. Jedenfalls, Kopfdurchsage finde ich ein gutes Wort, ja, dafür. Er fordert Harry ja auch nochmal auf, sich zu stellen. Und an dieser Stelle habe ich hier auch nochmal stehen. Es zieht sich wirklich sehr. Ich meine, es ist ja alles sehr dramatisch.
Diese Ansprache ist richtig lang.
Ist lang.
Voldemort, ja, holt aus, du.
Ja, genau. Und ich meine, natürlich ist Hogwarts sieht schrecklich aus. Aber ich meine, wieso muss ich mir jetzt nochmal so eine lange Einstellung des Bootshauses angucken? Ja. Und Tonks und Lupin werden später nur so 1,5 Sekunden gezeigt.
Ja.
Ja. Jeder andere Verletzte wird länger gezeigt als die beiden. Und auch Freds Tod sieht man ja gar nicht so richtig, sondern nur wie die Weasleys, nee, trauern. Und ich finde es alles so wild. Und dafür sieht man aber so irgendwie wieder so komische Einstellungen, wo ich mir denke, das ist unnötig.
Ja, genau. Weil Harry geht dann ja so durch die große Halle und, genau, es wird ihm ja, also uns wird dann klar, dass Harry klar wird, dass er sich jetzt opfern muss, weil Harry, ne, wir wissen es, dass Harry sich ja dann die Vorwürfe macht, dass alle seinetwegen gestorben sind, bla bla. Und das wird jetzt in dem Sinne nochmal klar, als dass wir Tonks und Lupin sehen, wir Fred sehen und die Weasleys, die sich um Fred geschart haben und die ganzen anderen Verletzten und so. Ist halt krass. Aber first things first, Harry muss jetzt erstmal die Erinnerung angucken.
Das ist ja
jetzt,
klar.
Das muss jetzt erstmal sein. Das heißt, er geht ins in Dumbledores Büro, weil da ist das Denkarium, schaut sich der Erinnerung an.
Ich finde, das Denkarium schwebt ja so, ne? Also es ist ja nicht in diesem Steinbecken. Und ich finde, das sieht so futuristisch aus. Ich mag das lieber, wenn es in einem Becken ist.
Ach so, ja, 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 finde ich auch.
So eine Frisbee, weiß ich nicht, ist nicht so, ja, mein Style.
Aber wurde abgebaut, weil das ist jetzt minimalistisch, ja, genau, geworden, weil das ist ja dann Snapes Büro gewesen. Als erstes ist es die Erinnerung von Lily und Petunia, wie Petunia Lily beleidigt und Lily dann ja auf Snape trifft das erste Mal und Snape dann so das, die Zaubererwelt erklärt und alle sind neidisch auf sie, weil sie kann so viele tolle Sachen und so. Und dann sehen wir auch schon direkt, wie Lily eine Gryffindor wird und James kennenlernt. Da habe ich mich noch gefragt, das ist ja auch irgendwie krass von der POV her, weil es sieht alles nicht so aus, als wäre es aus den Augen von Snape, sondern,
ja, ja,
alles
darüber
so von oben
schon mal
herab,
gesprochen,
ne?
Ja. Ja, man, das ist irgendwie nicht so ganz eindeutig, weil es ist bei diesen Erinnerungen irgendwie immer anders geregelt, ja, aus wessen Sicht, ja, das ist. Weißt du, was mich gewundert hat?
Nee.
James sieht überhaupt nicht aus wie Harry.
Nee.
Es wird doch immer gesagt, ja, du siehst genauso aus wie dein Vater. Und dann ist es ja sogar noch so ganz dramatisch, dass man dann später gesagt hat, ja, als Harry dann irgendwie älter wurde, wurde ihm das nicht nochmal gesagt, weil keiner hat James je so alt kennengelernt. Aber die sehen sich überhaupt nicht ähnlich.
Nee.
Die sehen 0,0 gleich aus. Die hätten ja mal wenigstens einen Jungen nehmen können, der Harry ein bisschen ähnlich sieht.
Also vom Typ her wenigstens. Ja,
ja,
keine,
genau,
Ahnung.
Nee, also das finde ich ein bisschen schwach.
Genau. Und dann sehen wir, wie Snape gehänselt worden ist. Das ist so ein bisschen auch durcheinander, finde ich, gekommen, die Erinnerungen. Ich weiß nicht, ob es für Leute, die die Erinnerungen nicht eh schon kennen, nicht auch ein bisschen verwirrend ist.
Ja.
Weil dann sehen wir direkt Trelawney mit der Prophezeiung und dann auch sofort, wie Snape sich vor Dumbledore als Todesser, ja, outet und versucht, Lily zu beschützen. Dann sehen wir direkt, wie Lily stirbt. Ja, das wird dann direkt eingeblendet.
Auch strange, weil da ist ja Snape nicht dabei.
Nee, ja, genau.
Also wie kann das eine Erinnerung von Snape sein? Stand er neben Voldemort oder was?
Nee, genau. Das macht auch gar keinen Sinn, weil wir sehen, wie Voldemort, also, ja, wir sehen, wie Lily mit Harry spricht. Du musst mutig sein, du musst stark,
ja, genau,
sein.
Ja.
Und das, da in dem Moment war ja
war Snape
auf keinen Fall anwesend.
Ja.
Genau. Also das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Dann sehen wir Snape, der diesen großen Schmerz über Lillys Verlust quasi durchlebt. Mhm. Dann den Fluch von Dumbledore direkt.
Ja, ja, genau.
Also, wo Snape sagt, ja, so, und du hast Albus, du hast 9 Jahre und mehr länger nicht. Dann kommt ja auch sofort, es ist wirklich, wird mit Informationen um
das
dich geworfen.
Total schnell, ne, geht's, ja.
Dann geht das auch das Wissen, dass Harry ein Horcrux ist, geht direkt los. Und dann natürlich auch die Offenbarung von Snapes Patronus. Dann kommt es dann,
genau,
noch hier,
diese
after all this
Szene,
time always, ne?
Ja.
Weil Snape da seinen Patronus macht und Albus natürlich Lilys kennt und dann, ne, wir wissen es alle. Und dann muss ich sagen, dann kam ich an so einen Punkt in diesem Film, an dem ich dachte, jetzt muss ich ein bisschen schlucken, weil mit dieser Musik und den Bildern und dem, was da so auch gesagt wird, so über Snape und auch so wie Alan Rickman das dann rüberbringt, ist es schon sehr traurig, muss ich sagen. Mhm. Und ich mag Snape ja auch nicht besonders und das wird sich auch nicht ändern. Aber in diesem Moment hat dieser Film diese tragische Rolle des Snape so gut rübergebracht, dass ich wirklich mal kurz Pipi in den Augen hatte und ich so viel Mitleid für diesen Menschen übrig hatte, diesen fiktiven Menschen.
Ja.
Und auch so sein Leben bedauert habe, weil ich mir dachte, der hatte ein beschissenes Leben, weil also ich glaube, die schönste Zeit war ganz am Anfang, als Lily James noch nicht kannte, diese kurze Zeit in dem Sommer, den die da hatten, das war schön.
Ja, es ist danach ganz, ganz kacke. Traurig, auf jeden Fall.
Und wann hatte der Mann mal Spaß? Ich glaube, nie. Und ich gehe auch davon aus, dass Snape ja nicht, also der hatte, glaube ich, keinen Spaß daran, Leute zu mobben, weil er sich dachte, so, das ist so lustig hier. Nee, der konnte nicht anders aufgrund des Schmerzes. Ja, und es ist wirklich schlimm. Und ich finde, der Film hat das gut transportiert, dass man in dem Moment, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Snape immer noch so hochgehypt wird. Also abgesehen von diesem Moment habe ich sonst auch kein Mitleid mit dem Mann, finde den auch nicht toll. Aber ich wollte nochmal appreciaten, dass sie es im Film gut transportiert haben. Dass ich dachte, ja, so, nee, der arme Mann.
Nee, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ne? Aber Harry weiß ja jetzt auch, was zu tun ist. Das drückt natürlich auch nochmal auf die Stimmung. Ja. Und er macht sich auf in den Wald. Mit dem Stein lässt er dann ja nochmal seine Familie wiederkommen. Vorher hat er sich ja auch schon von Ron und Hermine verabschiedet. Nur für Ginny fehlt mal wieder in den Filmen jede Sekunde. Natürlich.
Jede Spur.
Die Szene finde ich im Film ziemlich langweilig und kitschig, wo die alle wiederkommen da mit dem Stein. Wir haben überhaupt gar keinen Bezug zu Lupins Sohn. Ja, der wird aber jetzt plötzlich hier erwähnt. Das hat alles im Film überhaupt keine Rolle gespielt. Und dann versprechen die ja auch alle in Harrys Nähe zu sein. Sind es aber gar nicht. Also nee. Ist es, man weil er nicht mehr aus Harrys Sicht ist? Also sieht nur Harry sie? Ich weiß es nicht.
Ja, er hat den Stein doch fallen lassen. Deshalb habe ich gedacht, mit dem Fallenlassen des Steines verschwinden die visuell, sind aber bei ihm, weil Sirius sich ja so ans Herz fasst und sagt, dass sie da drin sind. Ja. So habe ich das verstanden. Und ich muss dir ehrlich sagen, das ist
eher so symbolisch, aber ich habe gar keine.
Nee, Antonia, ich habe geheult, als ich das geguckt habe. Ach so. Weil ich musste heulen. Ich war, also seit dieser Snape-Sache, ich war into the film, ja.
Okay. Und
noch, also süß, weiß ich gar nicht.
Weil ich gerade noch gesagt habe, mir ist es so kitschig alles.
Nee, ich fand das so schön, weil ich da so, ich bin ja echt eine Heulsuse gewesen. Es tat mir irgendwie weh, diesen Moment. Weil Harry dann ja noch so sagt, ihr bleibt bei mir. Und James sagt so, bis zum Schluss. Und ich finde es da so, ach, ich weiß nicht, ich war dann auch wirklich im Moment, weil ich dachte noch so, ach Mann, Harry, ey, du bist so tapfer, ey, du denkst dir gerade, er ist alles, nimmt diese ganze Schuld auf sich. Dann sieht er da nochmal seine Eltern und Sirius und Lupin. Und dann ist es war mir zu viel, Antonia. Ich konnte nicht. Ich habe wirklich, also ja, okay. Es lief in Tränen. Ich dachte, wenn jetzt jemand reinkommt, denkt, wird es hier mit der Eulen schon passiert. Weil ich konnte mir nicht helfen. Ich fand's schön. Ich fand's, hat mich berührt.
Ich finde das immer gut und es ist ja auch so, ich weiß noch, als ich das siebte Buch nochmal irgendwie teilweise gelesen habe, da war ja auch eine Szene, wo ich heulen musste, als Harry nochmal in das Büro von Dumbledore kommt, am Ende. Ich finde es schön immer, wenn Filme oder auch Bücher einen berühren. Ich sehe das auch, also ich kann es nachvollziehen, dass du das so empfunden hast. Für mich ist die Stelle da aber irgendwie, die holt mich nicht ab. Aber ich sehe den Punkt, dass du da vorher schon, und manchmal ist man ja auch als Frau in einem Zyklus, in einem Teil des Zyklus gefangen, wo man vielleicht anfälliger ist. Ne?
Also ja. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch eine Heulsuse bei Filmen und bei Büchern
eigentlich.
Auch. Ich muss viel heulen.
Aber vielleicht ist mein Hass zu groß gewesen auf diesen Film, als dass ich das irgendwo hätte emotionaler betrachten können.
Ja, aber zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob ich ein guter Maßstab bin, aber ich kann auch zum Beispiel bei so Serien wie Hannah Montana oder so, ich freue mich da manchmal so sehr mit den Leuten, dass ich heulen muss oder so, wenn irgendwas super traurig ist oder so. Ich habe beim Bachelor letztens geheult, habe ich dir erzählt?
Ich heule,
so, passiert.
Ja, ich heule ständig bei Trash auch. Ne?
Also es ist, ich bin da nah am Wasser gebaut, aber dann macht mich dieser Voldemort Kontrast, ne? Der Kontrast zu Voldemort macht mich so sauer mit seiner Arroganz und seiner Überheblichkeit, wie er da im Wald steht und so sagt, oh, ich dachte, der kommt. Wo ich mir denke, aber Voldemort, halt doch mal die Schnüss. Dieser ganze Weg hierher, bis wir dich hier in diesem Wald sehen, weil du einen Hass auf ein Kind hast, ja? Jetzt mach mal hier mal halblang. Ich war so sauer in dem Moment auf Voldemort, weil ich vorher noch so war so tief berührt von dieser Szene. Und dann steht dann dieser nasenlose Typ
da. Die Emotionen, sie haben sich bei dir abgewechselt. Oder
das war wirklich
wie in einem guten Film.
Ja, das war zu krass für mich.
Was ich aber interessant finde, ist, dass der Umhang von Voldemort inzwischen ganz schön fleckig und hell geworden ist. Das symbolisiert ja irgendwie, dass er schwächer geworden ist. Das finde ich auch ein schönes Bild.
Gut gemacht, ja.
Ja, und dann passiert auch nicht mehr viel. Voldemort tötet Harry. Oder er tötet den Horcrux in Harry. Und ja. Harry landet ja, genau wie Voldemort ja auch, auf dem Gleis in King's Cross mit Dumbledore.
Ja. Und dann sind wir nach dem Limbus, sind wir dann wieder im Wald und Voldemort muss sich da so aufrappeln, weil der anscheinend auch ohnmächtig geworden ist. Und Narcissa muss ja dann nach Harry sehen, um zu schauen, ob er tot ist. Und sie hat ja diese Vermutung, dass Harry nicht tot ist und beugt sich so zu ihm runter und fragt so, ja, ist Draco noch am Leben? Und Harry nickt so ganz merkwürdig. Und dann lügt sie ja vor Voldemort und bestätigt Harrys Tod. Und dann geht ja diese ganze Prozession, ne? Hagrid nimmt Harry hoch und die ganze Prozession von Todessern und Gefolgsleuten von Voldemort machen sich auf zum Schloss. Wir sehen aber dann noch, bevor die eintreffen, wie Neville im Schutt von Hogwarts noch den alten sprechenden Hut findet. Und wir sehen es aufblitzen. Also wir wissen natürlich erstmal nicht, was im Hut drin ist. Wir haben nur eine Vermutung, aber es blitzt auf.
Ja, genau. Und dann fordert Voldemort ja auf, hier wechselt die Seiten, bla bla bla. Draco macht den ersten Schritt und wechselt von Hogwarts Seite zu den Todessern rüber, wo seine Eltern ja auch sind.
Ja.
Man kann es ihm ja irgendwie in dem Moment kaum verübeln, aber trotzdem höchst unangenehm, denn Voldemort umarmt ihn dann so super awkward. Das passiert ja auch nur im Film. Keiner weiß, was das soll, weiß ich auch nicht, hätte man auch weglassen können, finde ich ehrlicherweise.
Ja, Voldemort.
Voldemort ist jetzt nicht so der Drücker, oder?
Nee.
Ich weiß nicht, ich sehe ihn jetzt nicht so als den, keine Ahnung, nicht so der Kuscheltyp.
Nicht so touchy.
Nee. Voldemort denkt dann, dass Neville als nächstes hervortritt, aber Neville will natürlich nicht die Seiten wechseln, sondern er steht nochmal für das Richtige ein und beweist seinen Mut. Das finde ich auch echt schön, was er hier sagt.
Im Prinzip ist ja quasi Nevilles Kampfansage, Harry rollt sich so aus den Armen von Hagrid und sagt so, hallo, ich bin gar nicht tot. Und dann ist so Voldemort so, hä, was geht hier ab? Ne? Also ist jetzt hier frei zitiert sozusagen.
Ja, ja, ach was.
Und dann ist ja der Kampf erneut eröffnet, das ist noch nicht vorbei und da benutzt Harry immerhin Confringo, das ist ein Zauberspruch, ja, ne? Weil so der macht da kurz das Feuer, ich weiß nicht, aus Ablenkungsgründen. Die Malfoys hauen erstmal ab, ne? Die gehen jetzt die Brücke weg, die sind jetzt weg, die haben da keinen Bock mehr drauf, aber eigentlich haben die ja auch eh keine funktionierenden Zauberstäbe, von daher.
Aber es verschwinden ja auch viele Todesser, also die disapparieren ja einige, nicht nur die Malfoys. Dann gibt es noch so eine komische Verfolgung auf der Treppe, also von Voldemort und Harry, die sich so pseudomäßig duellieren, was ja irgendwie zu nichts führt. Und es kommt natürlich auch wieder zu Priori Incantatem, was ja überhaupt nicht sein kann, weil die haben keine Brüderzauberstäbe mehr. Und trotzdem haben die da wieder so einen komischen Priori Incantatem-Fight. Und wir wissen ja alle, das finde ich überhaupt total blöd.
Das haben die aber oft, diesen Priori Incantatem.
Ja, deswegen mag ich das ja auch alles nicht, das nervt mich.
Vor allem ist es ja insofern, finde ich, immer ein bisschen doof, als dass die auch da ja keine Zaubersprüche verwenden. Und ich finde auch, also ich finde, dieser Avada Kedavra kann durchaus mal ausgesprochen werden, richtig. Weiß ich nicht, fühle ich irgendwie nicht so.
Ja, dann kämpfen sie ja jetzt alle gegen Nagini, die sich ja noch da an der Treppe herumschlängelt. Aber es scheint offenbar sehr schwer zu sein, gegen sie einen Zauberstab zu benutzen, weil alle benutzen nur Steine. Und wollen irgendwie mit dem Basiliskenzahn, also ich meine, damit kommt man ja auch nicht weiter. Wieso kann man nicht erstmal, das ist ja kein Gegenstand, das ist ja ein Tier, kann man ja trotzdem irgendwie erstmal zum Stillstand bringen und dann kann man immer noch mit einem Zahn die umbringen und den Horcrux quasi zerstören. Aber nee, es wird hier irgendwie komisch, sie mit Steinen beworfen.
Ja, also Hermine, Hermine macht das.
Ja, warum benutzt man denn nicht den Zauberstab?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Hermine wollte sie nur ein bisschen ablenken.
Kann man auch mit dem Zauberstab machen.
Ja, kann man. Haben sie nicht gemacht, weiß ich jetzt nicht. Aber dann ist ja auch Neville schon da, weil Nagini will jetzt gerade auf Ron und Hermine, die sich aber mit dem Rücken zu einer Steinmauer da so Schutt und so befinden und anscheinend keinen Zauberstab haben, um sich zu wehren. Obwohl doch, ich glaube, die machen noch einen Zauberspruch. Egal. Auf jeden Fall ist Neville ja da, schlägt ihr den Kopf ab. Nagini verschwindet, Voldemort bemerkt es, es ist alles kacke. Wir sehen aber dann sofort den Kampf zwischen Molly und Bellatrix, den Bellatrix obviously verliert. Da denke ich mir so, Molly macht das ja eindeutig mit Avada Kedavra in den Büchern, wozu dieser
die Art des
Versteinerungs-
Todes, ne?
Zauber und dann.
Ja, die wird erstmal so komisch Ja, die wird so eingesogen, so als würde das Korsett so zu eng geschnürt und dann plötzlich zerspringt die so in
tausend Teile.
Staubfetzen.
Ja. Habe ich nicht verstanden. Ein Avada Kedavra hätte es doch gemacht.
Ja, verstehe ich.
Vor allem, was mich auch immer so ein bisschen nervt, ist, dass ja bei den, ist ja bei Voldemort und so jetzt auch bei Bellatrix, also warum sind die so körperlos dann tot?
Ja, genau, das finde ich doof.
Wo gehen die denn hin?
Ja, finde ich auch ganz komisch.
Währenddessen wir aber Tongs, Lupin, Fred so da alle aufgereiht liegen haben, wo ich mir denke, also irgendwie finde ich das ein bisschen zu einfach gedacht. Also weiß ich nicht, gefällt mir gar nicht.
Nee, mir auch nicht.
Und Harry und Voldemort flitzen da ja zusammen dadurch durchs Schloss. Da sagt Harry ja noch so, komm Tom, wir beginnen das, wie es angefangen hat, zu zweit.
Aber ganz kurz, Voldemort hat dann so komische Schnüre, die aus seinem Umhang kommen.
Ja.
Und dann schlägt und tritt und erwürgt Harry. Was ist das für ein Duell? Wo ist die Magie?
Die Magie ist der Umhang, Antonia.
Ja, aber sorry, ich finde es irgendwie komisch. Und dann stürzen sie sich ja von diesem Turm da runter und verschmelzen dann so komisch miteinander. Ja. Soll das apparieren sein? Was passiert hier gerade?
Na, ich weiß nicht.
Verschmelzen die Horcrux die Seelenstücke miteinander? Ich bin verwirrt.
Nee, es gibt doch jetzt keinen Horcrux mehr.
Ja, stimmt. Aber was passiert hier gerade? Warum sind die so komisch?
Das habe ich auch nicht verstanden, weil durch diese kleine Ansprache von Harry da mit wir beginnen das jetzt, wie wir es angefangen haben, zu zweit Tom, er nennt ihn dann ja auch Tom.
Ja, was meint er eigentlich damit?
Ja, das weiß ich nicht.
Weil sie haben es nie zu zweit begonnen, weil es war ja Lily dabei, die Harry beschützt hat, obviously.
Und zu zweit waren sie auch nicht, weil es war nur Voldemort.
Ja, und was soll das heißen, sie fangen, wann hat es denn angefangen?
Das weiß ich nicht, vor allen Dingen, was ist denn Harrys Lösung? Und dann, was wäre denn, wenn Voldemort nicht so toll fliegen kann? Dann wären die einfach auf den Boden aufgeschlagen und wären beide gestorben. Toll.
Ich habe keine Ahnung, was das soll.
Hat sich Harry ganz schön auf die Flugkünste von Voldemort verlassen.
Ja, und dann rollen die da aber auf dem Boden rum und krabbeln so komisch würdelos zu ihren Zauberstäben. Das ist so ein komisches
finales
Duell.
Dramatisch, Antonia.
Das ist doch nicht dramatisch, das ist total würdelos.
Und es ist auch keiner da. Antonia, es ist keiner da. Die sind alleine.
Ja, und dann gibt es aber wieder so ein Priori Incantatem. Mal wieder.
Ja, natürlich. Ja, klar. Weil das ist, das gibt es immer zwischen den beiden. Dadurch, dass wir es aber nicht gehört haben, aber verstehen tun wir es natürlich auch nicht. Zauberstab, weil Harry macht ja immer Expelliarmus. Das wissen wir, aber das wird ja nicht gesagt. Das heißt, der Elderstab, also ne, normalerweise ist es ja so, dass beim Priori Incantatem Voldemort Seite zu Harry rüber geht, ne? Die rote Seite geht da, oder die grüne Seite auf jeden Fall her. Ne? Aber diesmal ist es andersrum, weil Voldemort ist geschwächt und dann fliegt der Zauberstab, also der Elderstab zu Harry. Harry fängt den geistesgegenwärtig.
Ja, aber pass auf, in einer Zeitlupe, das macht mich wahnsinnig, wie lange dieser Zauberstab da so herumfliegt. Man sieht mehr vom Elderstab in Zeitlupe, als von allen Toden, ja, also Tonks und Lupin. Ja, also wirklich. Warum hätte man nicht mal zeigen können? Die werden so kurz gezeigt. Und dieser Elderstab, der fliegt in einer Zeit, der hat mehr Screentime als alle Ordensmitglieder in diesem ganzen Film.
Zusammen. Ja, es macht gar keinen Sinn. Und verstanden haben wir es jetzt ja auch nicht. Weil kaum ist dieser Zauberstab weg, fängt Voldemort an, sich aufzulösen. Erst wenn so seine Augen ganz stand und dann ist er weg.
Hätte Voldemort den Zauberstab gefangen, wäre er dann nicht gestorben oder was?
Ja.
Was soll uns das suggerieren?
Es macht
und dann
gar keinen
so
Sinn.
Komische Staubpartikel schon wieder. Ich verstehe es nicht.
Es
also könnte mich
weg.
Schon wieder aufregen.
Nee, das regt mich tatsächlich auch auf. Und es nervt mich tatsächlich.
Ja, möchte das auch einfach nicht.
Nee. Ja, auf jeden Fall ist auch merkwürdig, weil es hat ja keiner mitbekommen, weil Harry war ja alleine mit dem Voldy
da
im Hof.
Ja, es gibt ja keine Zeugen, keine Leiche.
Nee, es gibt gar nichts. Und dann ist Harry in der großen Halle. Da sitzen dann Neville und Luna und lachen
hat
ein bisschen.
Hat sich auch keiner
zusammen.
Dafür interessiert. Nee, also, dass Harry und Voldemort mal kurz weg waren, er hat Harry überhaupt verkündet, übrigens, it's over?
Das haben alle gemerkt.
Ach so.
Weil die Todesser haben das gemerkt und sind gegangen.
Die waren ja doch vorher schon zum Teil weg.
Ja, und dann sind die Weasleys da für sich, die sitzen da als Familie zusammen. Cho ist auch da und guckt so ein bisschen so, hi Harry. Aberforth und Dean und Seamus albern da rum am Feuer. Die finden das jetzt gerade, sind ganz entspannt. Harry und Hagrid umarmen sich dann. Das finde ich allerdings ganz süß,
das
muss ich sagen.
Süß,
das hat mir gefallen. Und dann kommen ja Hermine und Ron Händchen haltend auf Harry zu. Und so diese Szene finde ich so awkward, weil Hermine und Ron halten da so Händchen und so im Sinne von so, ja, wir sind jetzt zusammen. Ja, wir leben uns. Wo ich mir denke, ja, und Harry guckt da so lange hin, auch das ist ein sehr langer Moment für diese kleine unnötige Szene, ne? Harry guckt dann so und so, und dann sind sie ja schon draußen und gehen gemeinsam da durch die Trümmer auf der Brücke.
Nee, pass auf. Wir sehen ja aber auch noch Luna und Neville, die ja da auch noch so rumsitzen. Aber das sind alles wieder so Sachen, wo ich mir denke, das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Stattdessen gibt es meine Lieblingsszene, wo Harry nämlich in Dumbledores Büro kommt und eigentlich ja alle noch klatschen und ne, er dann da mit Hermine und Ron in Ruhe spricht und so. Die gibt's nicht. Dabei ist die so schön.
Ja, Antonia, wir wollen jetzt aber alle Neville und Luna sehen, weil die sind jetzt dann, in Love.
Und dann kommt auch noch Filch. Und den hätte jetzt nun wirklich keiner mehr gebraucht. Der hat nämlich einen Besen in der Hand und versucht, so riesige Steinklötze wegzufegen. Wo ich mir denke, das kann überhaupt nicht funktionieren, egal ob du ein Squib, ein Muggel oder ein Zauberer bist, ja? Also sorry. Also wie schlecht willst du als Hausmeister sein? Und ich finde es auch nicht lustig. Ich möchte das nicht. Ich möchte keine fliegenden Zauberstäbe sehen. Ich möchte keine Bootshäuser in der 100. Aufnahme sehen. Ich möchte auch nicht ein Viertel von Rons Gesicht in Gringotts sehen. Nein, ich möchte die wichtigen Szenen sehen und die werden hier wieder weggelassen.
Ja, aber sie sind ja jetzt in den Trümmern da auf der Brücke und unterhalten sich noch. Ne, sind ja nochmal zu dritt da und dann zerbricht Harry ja den Elderstab und wirft ihn in die Tiefe.
Toll.
Und dann ist es fertig, Antonia.
Nee, dann gibt's noch 19 Jahre später.
Ja, ja. Also das ist auch, also das finde ich ja auch unangenehm. Ich fand's ja schon im Buch nicht so optimal gelöst. Hat mir nicht gefallen.
Im Film ist es ja original quasi genauso wie im Buch, deswegen müssen wir jetzt auch nichts mehr zu sagen. Das ist ja eh unser Lieblingsspruch für diese Szene. Ich würde sagen, dazu haben wir schon alles gesagt, was es zu sagen gibt.
Nee, ja.
Zum Glück ist es vorbei. Ja. Also nach dieser Szene ist es wirklich so, zum Glück ist das vorbei.
Ja.
Aber es gibt ja Menschen, die haben diesen Film als Lieblingsfilm. Ich will nichts gesagt haben.
Ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, ganz am Ende bin ich jetzt schon noch ein bisschen traurig gewesen. Also erstmal, dass alles vorbei ist, weil jetzt haben wir ja über einige Zeit diese Filme jetzt zusammen geguckt und besprochen und ist jetzt vorbei. Das ist ja eine kleine Ära, die jetzt geht, ne? Na, weil klar. Das Format ist jetzt hier vorbei, können das jetzt auch nicht wiederholen. Und ich war jetzt schon ein bisschen traurig.
Verstehe ich.
Weil wenn ich immer nur den dritten und vierten Teil gucke, die gucke ich ja recht häufig, dann ist es ja nie vorbei für mich.
Ja. Stimmt.
Also den 7-2 ist, glaube ich, auch der Film, den ich am wenigsten oft gesehen habe. Kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich den geguckt habe. Und deshalb hatte ich, glaube ich, nie so, es war für mich im Kopf nie so vorbei. Aber es ist es. Und das ist so ein bisschen, wir lesen ja die Bücher auch immer durcheinander. Wir lesen die ja nicht mehr chronologisch. Das heißt, für mich ist es auch nie vorbei.
Das stimmt.
Und jetzt ist aber was vorbei, Antonia. Und das war schon nochmal nicht so schön. Hat mir nicht so gut gefallen. Da war ich jetzt schon ein bisschen traurig. Auch wenn ich den Film nicht so gerne mag.
Ich verstehe das, ja, was du meinst.
Jetzt müssen wir auf die Serie hoffen, dass die uns hier alle rettet.
Genau, die holt uns nochmal ab.
Sonst fang ich einfach privat nochmal von vorne an.
Ja, finde ich auch gut. Warum denn nicht?
Das ist, wahrscheinlich mache ich das erst im Herbst. Und ich habe mir vorgenommen, demnächst nochmal alle Hörbücher zu hören. Ich hab noch mal ein bisschen Lust auf Rufus Beck.
Finde ich gut. Ja, das sind ja auch schöne Hörbücher auf jeden Fall.
Ja, ich freue mich schon auf Ludo. Muss ich ein paar Stunden hören.
Aber die Myrte kannst du gut überspringen und Winky auch, weil das sind immer laute Stellen.
Ja, Dobby höre ich auch nicht so gerne.
Ja, kann man nicht so gut zu schlafen auf jeden Fall.
Naja, genau. Ja. Naja.
Aber ist doch schön. Ich finde es gut, dass wir den Film besprochen haben. Schreibt uns auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Film steht, ob ihr auch so kritisch seid und welche Szenen ihr gut umgesetzt findet.
Ja, ich bin gespannt.
Ich habe tatsächlich jetzt noch Fanpost dabei. Und zwar, liebe Schokofrösche, ich bin ein sehr großer Fan von euch und höre euren Podcast jeden Tag. Ich höre ihn jedes Mal mit meinem Bruder und wir müssen immer lachen. Es macht so viel Spaß, euch zuzuhören. Hier eine Frage für die Eulenpost. Wenn Hogwarts-Schüler Lehrer wären, welcher Schüler würde aus eurer Sicht welches Fach unterrichten?
Ah, die Frage hatten wir noch nie.
Nee. Sollen wir die erst beantworten oder soll ich weiterlesen?
Können die auch erst beantworten, oder?
Ja.
Kommen wir nicht durcheinander. Also, Neville macht Kräuterkunde.
Ja, das ist ja einfach, weil der wird ja eh später Lehrer. Dann muss Harry natürlich Verteidigung gegen die dunklen Künste machen.
Ja, Hermine macht Runen. Die mag doch alte Runen das stimmt. So gerne.
Ja, und Oliver Wood macht natürlich die Flugstunde.
Ist ja klar. Ron macht
gar nichts, der macht keinen Unterricht.
Nee.
Lavender macht auf jeden Fall Wahrsagen. Oder Parvati. Ja,
mit Parvati zusammen.
Genau.
Die machen Teamwork.
Wer macht denn Zaubertränke?
Zaubertränke?
Vielleicht Draco, der ist ja eigentlich auch ganz gut.
Ja, genau. Passt doch. Bleibt's in Slytherin-Hand.
Und wer macht Geschichte der Zauberei?
Macht Hermine natürlich auch, weil die macht zwei Sachen.
Ja, okay. Das ist ein bisschen easy. Und dann haben wir noch Verwandlung und Zauberkunst.
Oh, ja.
Zauberkunst muss natürlich Seamus machen.
Ich wollte es gerade sagen, sollte Seamus vielleicht nicht machen. Vor allem der Film Seamus nicht.
Ja, genau. Nach Verwandlung.
Zachariah Smith.
Das ist jetzt ein random Guess. Nehmen wir. Es muss ja auch doofe Lehrer geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Frage beantwortet. Gern geschehen. Außerdem habe ich eine Idee für eine neue Rubrik.
Oh.
Schokosport. In dieser Rubrik geht es darum, dass ihr pro Folge ein Quidditch-Spiel analysiert.
Oh Gott,
das
auf keinen Fall.
Das würde man natürlich super gerne machen.
Nein, ich würde das gerne nicht machen.
Alle eure Folgen sind super toll. Meine zwei Lieblingsfolgen sind aber immer noch die Duell der Giganten-Folgen. Ihr macht das toll und bitte macht weiter so. Hier noch ein kleines Kiss Mary Crucio. Andromeda, Sirius, Lupin.
Hm, das ist auch nicht so nett. Ich Crucio Lupin, weil der ein Werwolf ist und stirbt. Mhm. Ich auch random, weil Sirius stirbt auch, ne?
Ja,
aber ich bleib bei Lupin. Ich küsse Sirius und heirate Andromeda.
Ja, ich werde Sirius Crucion. Ich werde Andromeda küssen und Lupin heiraten.
Ah ja, ja schön.
Euer Schokofrosch Liv. Sie ist übrigens in Ravenclaw. PS, hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen. Ja, kann ich sehr gut lesen. Konnte ich sehr gut lesen.
Ja, danke, Liv, für deine liebe Eulenpost. Und ich freue mich natürlich sehr über das Kompliment, dass ihr immer lachen müsst, wenn wir hier so quatschen. Das freut mich irgendwie, wenn wir unterhaltsam sind.
Genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sind mit der Folge jetzt auch am Ende angelangt.
Und in der Sommerpause, Leute.
Genau, stimmt. Wir starten in die Sommerpause. Wir haben die Pause uns auf jeden Fall redlich verdient. Es war ein wilder Sommer bisher. Wenn ihr Langeweile habt in den nächsten Wochen, wenn keine neue Folge rauskommt, dann können wir euch empfehlen, die alten Folgen nochmal zu hören.
Ja, und guckt bei Campfire vorbei. Da wollten wir nochmal alte Folgen hochladen.
Stimmt.
In der Zeit, in der wir nicht da sind. Sodass ihr da dann einfach nochmal hören könnt und mitkommentieren könnt von Folgen, die noch nicht dort zu finden sind zum aktuellen Zeitpunkt.
Stimmt.
Da hatten wir euch ja auch schon vorher bei Campfire gefragt und dann lassen wir uns mal inspirieren, was wir so für euch bereithalten.
Die Weasleys sind hoch im Kurs, habe ich gesehen.
Ja, The Fred und The George
zum Beispiel. Yes, finde ich gut.
Ja,
ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir hören uns auf jeden Fall im August wieder.
Ja.
Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Und jetzt geht's ab zu den Outtakes. Der letzte.
Ja.
Also, ach du, stimmt, du fängst immer an.
Ja, ich habe. Ach so, der letzte.
Ja, komm.
Ach so.
Ja, du musst.
Der letzte Teil hat ja sehr schwierig ich habe keine Einleitung. Du hast eine Einleitung, oder?
Nö. Ich habe gesagt, der Film beginnt mit dem Rückblick, wo Voldemort den Dumbledore Zauberstab aus dem
Grab stibitzt. Ach so, ja, okay. Ja, das habe ich auch. Dann gehen sie ja auch da zu Grippo.
Und er erklärt dann auch, dass und Ollivander erklärt dann auch, dass man die Loyalität eines Zauberstabs bekommt, wenn man ihn im Kampf wenn man ihn im Kampf gewinnt.
Bla bla bla, sie fliegen los, bla bla bla. Hier steht nämlich, es ist ein Wiefern und woher ich das weiß? Aus Fourth Wing. Hab ich ja clever gesagt. Achso. Weil ist ja auch ein Dumbledore, ne?
Warum sollte ein Schulleiter, ja, warum sollte ein
anschüren, in Hogwarts anschüren, die Schüler, was heißt das denn? Was wollte ich denn mir da sagen? In Hogwarts marschieren vielleicht. Ah ja, doch. Muss ich jetzt hier auf den letzten Metern noch Kopfhörer suchen, oder was?
Mein Handy geht auch gleich aus, befürchte ich.
Meins auch. Warte, ich beeile mich.